Heute zu Gast der Innovations- und Entscheidungsexperte wie auch Podcaster und Buchautor Tobias Leisgang.
Innovation, Idee plus Umsetzung, und die Idee kann noch so klein sein. Also ich glaube, das darf gerne jeder beherzigen. Traut euch, Ideen zu haben. Schaut auf die kleinen Dinge im Leben, die, ich sag nochmal das Beispiel mit den Lifehacks, ne? Das sind so ganz banale Dinge. Und hinterher haust du dir an den Kopf und sagst, ja, ja klar, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist irgendwie kleine Idee, große Wirkung. Und dann Umsetzung. Und ich glaube, ich habe paar Handwerkszeuge heute vorgestellt mit leistbarer Verlust und Typ 2 Entscheidung, wo ich sage, ey, traut euch da mal zu experimentieren. Und wenn es halt beim ersten Mal nicht klappt, es gibt berühmte Erfinder, das waren vielleicht auch die Content Creators der damaligen Zeit. Da hat es halt auch mal 1000 gescheiterte Versuche gebraucht, bis der 1001. geklappt hat. Warum soll es nicht bei Content Creation auch so sein?
Achtung, richtig gute Werbung. So schön es ist, ein paar nette Zeilen zu lesen, so ärgerlich ist es, wenn sich unter den Briefen auch eine Abmahnung findet. Aber Gott sei Dank gibt es unseren langjährigen Werbepartner Exali, die Creatorin in solchen Fällen hilft. Zum Beispiel mit der Mediahaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Die Berufshaftpflichtversicherung von Exali gibt es übrigens auch für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 weiteren europäischen Ländern. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz auch dann, wenn sich dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes befindet. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode INFLUENCER10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, die sowohl für exali.de wie auch für exali.com gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss, INFLZR und die 10. Heute gibt es wieder einen Experten-Talk. Tobias Leisgang ist Experte für Innovation und Entscheidungsfindung. Er hat sein Berufsleben in großen Unternehmen verbracht. Nebenberuflich ist er selbstständig und vermittelt Wissen und berät zu den Themen Innovation und Entscheidungsfindung. Zudem ist er Podcaster. Sein Podcaster, den er mit seinem Kollegen Peter Maischak betreibt, heißt Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen, den ich nur empfehlen kann. Tobias ist auf LinkedIn sehr aktiv und ist zweifacher Buchautor. Nun hat er sich entschieden, den Weg in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu wagen, was ebenfalls ein spannendes Thema, insbesondere für Content-Creatorinnen, die davor sind, diesen selbst zu wagen, ist. Wie plant der Entscheidungsexperte seine Selbstständigkeit? Wir gehen gleich darauf ein, besprechen aber auch seine Tätigkeit als Content-Creator, aber auch, wie wir gute Entscheidungen treffen und wie wir auch in ja ganz kleinen Rahmen als einzelne Person, als einzelne Content-Creatorin oder mit einem ganz kleinen Team innovativ denken und Innovationen realisieren können. Bevor es losgeht, bitte ich dich aber noch, den Podcast zu abonnieren und gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify zu hinterlassen oder auch eine schriftliche Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Das bedeutet uns Podcastern die Welt. Nun zum Podcast. Herzlich willkommen, Tobias.
Ja, guten Morgen. Hallo, Petru.
Moin, moin. Schön, dass wir wieder zusammen gefunden haben und dass wir diesen spannenden Podcast machen. Ich habe schon ein paar Worte zu dir erzählt. Was habe ich denn ausgelassen? Was würdest du noch hinzufügen?
Was würde ich noch hinzufügen? Das war ja schon ganz, ganz viel. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist meine Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit, also unternehmerische Nachhaltigkeit und da vor allem meine Expertise fürs Thema Lieferketten, also wie funktioniert Nachhaltigkeit in Lieferketten. Das würde ich vielleicht noch hinzufügen.
Okay.
Der Rest hat eigentlich ganz gut gepasst.
Ja, warum interessiert dich Nachhaltigkeit?
Naja, ich habe 2 Kinder, die sind nicht mehr ganz jung, also eigentlich eher junge Erwachsene. Ich glaube, die mögen es gar nicht, wenn man zu den Kindern sagt. Aber trotzdem haben wir die noch eine Weile hier auf unserem Planeten zu leben. Und ich möchte auch noch ein paar Jahre hier leben und mir ist halt echt eine gute Zukunft wichtig, dass das noch gut funktioniert und möglichst ohne größere Katastrophen auskommt und deswegen ist mir das so ein Stück weit wichtig.
Absolut. Ich habe auch gesehen, also du bist ja tatsächlich auch Teil eines Buchs, worum das sich um Nachhaltigkeit dreht, das große Handbuch der Nachhaltigkeit. Da hast du wahrscheinlich einen Artikel geschrieben dafür, beziehungsweise einen Teil,
genau,
oder?
Das war ein größeres Projekt. Also ich glaube, das Buch kommt im Herbst irgendwann raus und es waren insgesamt, ich glaube, 12 oder 13 Autoren. Yeah. Und da drin gibt's viele, viele, viele Methoden und Tools und Werkzeuge, um das Thema Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext quasi voranzubringen. Und ich habe da einige beigetragen, unter anderem auch ein paar Entscheidungsmethoden. Klar, das ist so mein Herzensthema.
Ja, ja, also man sieht, wir sind da, was Entscheidungen angeht, direkt beim Experten. Du hast ja auch noch das Buch geschrieben, das Handbuch der Entscheidungen, nicht alleine, sondern mit Nadia Petron, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, Petranowskaja,
so. Richtig, genau.
Genau, Nadia Petranowskaja. Und du hast noch das zweite Buch geschrieben, Die Kunst des Zusammenwirkens mit Alexander Gerber. Erzähl mal kurz, warum hast du die Bücher geschrieben?
Also, ich fange mal an mit dem Die Kunst des Zusammenwirkens mit dem Alexander. Das war quasi mein Erstwerk und wusste ich vorher auch nicht, aber das erste Buch ist mir für die Schublade. Also das war jetzt nicht der Verkaufsschlager, um ehrlich zu sein.
Okay, weil es nicht gut war oder weil es vielleicht untergegangen ist?
Naja, also wir haben wenig bis kein Marketing gemacht. Also ich muss sagen, alle Bücher sind quasi selbst verlegt, bis auf das Handbuch der Nachhaltigkeit, was ja quasi, wo ich gar nicht der Herausgeber bin, sondern quasi nur so ein Contributor.
Ja.
Und ist nicht über den Verlag gemacht, deswegen haben wir da kein großes Marketing gemacht und naja, also das überschaubare Handbuch der Entscheidungen hat sich schon ein bisschen verkauft, haben wir auch auf Amazon gebracht dann, da sieht schon ein bisschen besser aus. Wie kam es dazu? Vielleicht ganz kurz die Story hinter diesen beiden Büchern, dieses Die Kunst des Zusammenwirkens mit Alexander. Wir haben uns vor über 10 Jahren, ich glaube, vielleicht sogar noch länger, Zeit vergeht so schnell, kennengelernt in einem Netzwerk, das nennt sich Intrinsify. Da ging es um quasi modernes Arbeiten. Und wir haben beide so ein bisschen festgestellt, dass wir eine Leidenschaft für das Thema Remote-Teams haben. Also Teams, die nicht am gleichen Ort zusammen sind. Weit, weit, weit vor Corona. Da war das ja noch eigentlich 0,0 Thema. Und als Corona kam, war das dann plötzlich so Realität für viele.
Ja.
Und wir haben ein paar Sachen festgestellt, auf was es da ankommt, damit das gut funktioniert, diese Zusammenarbeit. Genau. Und wir wollten dann eigentlich so ein Fachbuch oder Sachbuch schreiben, wo wir halt auch ein paar so Methoden irgendwie schreiben, so ein Methodenhandbuch. Und irgendwie hatte ich da irgendwie nie Bock drauf. Und irgendwann ist dann mal die Idee gekommen, hey, lass uns doch so einen Business-Roman schreiben. Und wir haben tatsächlich einen Roman geschrieben mit einem fiktiven Charakter,
okay,
der quasi ein Projektleiter in einem Unternehmen ist und dann einen Auftrag kriegt und da quasi so die Irrungen und Wirrungen dieses Projekts mitmacht.
Okay, okay. Ja.
Genau.
Ja.
Und im Anhang gibt es dann noch mal ein paar Erklärungen dazu, welche Mechanismen da am Werk sind. Genau. Ja. Aber so dieses Roman schreiben hat tatsächlich viel Spaß gemacht, weil du halt Figuren erfindest und teilweise ist es auch so ein bisschen autobiografisch. Man verarbeitet da so ein bisschen eigene Erlebnisse aus großen Unternehmen.
Hm.
Ja, und also unabhängig jetzt davon, ob das jemand kauft oder nicht, es hat einfach, der Prozess hat Spaß gemacht und ich habe da auch gelernt, iterativ ein Buch zu schreiben.
Okay,
also das bedeutet? Es gibt eine Plattform, die heißt Lean Pub, Lean Publishing, und deren Motto ist Publish Early, Publish Often, so ein bisschen aus der agilen Entwicklung. Und die Philosophie ist tatsächlich, ein nicht fertiges Buch zu verkaufen. Ja, normalerweise ist es so, du hast ein Buchprojekt, 2 Jahre schreibst du rein, dann hast du, keine Ahnung, 100, 150, 200 Seiten Manuskript, das gibst du dann in den Verlag, dann kommt halt ein Lektor und so weiter und so fort.
Ja.
Und auf dieser Plattform ist die Philosophie tatsächlich zu sagen, ich fange an und vielleicht fange ich auch nur mit einem Cover vom Buch an und stelle das schon mal in den Laden und guck einfach mal, kaufen das Leute.
Okay.
Und dann kannst du iterativ immer wieder neu releasen. Also das E-Book digital, haben das dann irgendwann mal auch in Papier gegossen, aber wir haben das quasi so in agilen Iterationen immer mal wieder ein neues Kapitel rausgebracht und haben das so scheibchenweise veröffentlicht.
Ey, das ist sehr spannend. Und kam die neueste Version immer bei den bisherigen Käufer an?
Richtig, oder Käuferinnen? Genau. Die haben dann jedes Monat ein Update gekriegt. Ne? Das war dann auch so ein bisschen, wir haben versucht, immer so einen Cliffhanger dann zu platzieren am Ende des Kapitels in diesem Roman und haben dann drauf gehofft, okay, jemand sagt, ja, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht.
Okay.
Und wartet dann schon so ein bisschen sehnsüchtig auf das nächste Release, wo das neue Kapitel rauskommt, ne? Also
das
so ein bisschen
ist ein
das Daily Soap-Prinzip.
Ja, ja, das ist ein ziemlich geiler Ansatz. Okay. Und also das heißt, die ersten Kapitel habt ihr euch schon einzeln ausgedacht, die waren schon komplett abgeschlossen und ihr habt das nächste Kapitel abgeliefert oder habt ihr die Kapitel auch nochmal umgeschrieben, die
Ja, also die
wurden.
Story ist quasi so der Reihe nach entstanden. Also wir hatten grobe Idee im Kopf.
Ja.
Also unsere Charaktere waren so ein bisschen gesetzt am Anfang.
Ja, ja.
Aber da kam auch dann das ein oder andere Szene kam halt irgendwie so rein. Vielleicht auch, weil uns aktuell irgendwas beschäftigt hat. Oder wir waren an einem Ort im Urlaub und wir haben den Ort dann irgendwie verarbeitet. Also das war nicht so, dass unser komplettes Skript oder unsere komplette Story komplett quasi ausdefiniert war.
Okay, okay. Ach, geiler Ansatz. Und euer zweites Buch, Handbuch der Entscheidungen, wie ist es dazu gekommen?
Also da war es so, die Nadja, die habe ich über damals noch Twitter, was ja heute X heißt, kennengelernt. Mhm. Also ich war Mann der frühen Stunde auf Twitter. Also dieser Kurznachrichtendienst damals fand ich mega genial. Schade, welchen Weg das genommen hat, so ein bisschen die Plattform. Aber das war damals so das soziale Medium, was wirklich super schnell, super instant irgendwie News von egal wo, also egal ob es jetzt irgendwelche Sportevents sind, Politik, sonstige Events, das war halt eigentlich super geil, irgendwie schnell über irgendwas sich zu informieren. Genau, hab Nadja da kennengelernt, man hat sich gefolgt, ne, immer mal so ein bisschen die Tweets retweetet, kommentiert und so weiter und so fort. Und Nadja hatte irgendwann mal, keine Ahnung, könnte 2018, 2019 gewesen sein, mal reingeschrieben, sie hätte Bock, mal ihr eigenes Buch quasi zu schreiben und gibt es da Erfahrungen? Ne? Ich habe mich dann gemeldet, weil ich hatte tatsächlich die Erfahrung von diesem, die Kunst des Zusammenwirkens mit diesem Lean Pub. Und im Verlauf der Diskussion entstand dann so die Idee, hey, lass uns doch irgendwann mal ein Buch zusammenschreiben. Das war dann so ein loses dahingeplappertes irgendwie Idee.
Und habt ihr dann öffentlich diskutiert oder über die Nachrichten?
Ja, das war öffentlich. Das war öffentlich dann drin. Ja, ja. Und also jeder konnte quasi sehen, die beiden schreiben vielleicht mal zusammen ein Buch. Okay. So. Und wir waren aber beide eigentlich, ich war im Vollzeit-Angestellten-Job, Nadja war Beraterin und Moderatorin für Workshops, also beide viel beschäftigt. Und dann kam halt Corona und bei ihr sind so ein bisschen die Aufträge eingebrochen, weil Moderatorin für Workshops, klar, war nicht mehr viel mit Workshops. Und bei mir war dann auch im ersten Jahr von Corona war Kurzarbeit angesagt. Also das heißt, wir hatten tatsächlich weniger Stunden in der Woche gearbeitet, weil auch da weniger Aufträge da waren.
Ja. Yeah.
Und dann haben wir uns so geschrieben, hey, wie geht's? Und also wenn wir es nicht jetzt machen, wenn wir jetzt nicht die Gelegenheit nutzen, dann mit dem Buch, dann wird's nie was, ne? Also perfekter geht's nicht. Und haben so ein bisschen überlegt und das Thema Entscheidungen war tatsächlich das Thema, was uns beide verbunden hat. Sie kommt eher so aus der psychologischen Ecke und ich komme eher so aus der Technik-Ecke. Mhm. Und haben wir gesagt, gut, wir schreiben zusammen das Handbuch der Entscheidungen, hatten aber ein ähnliches Vorgehen. Also wir haben die gleiche Plattform genutzt, hatten auch so 3-Wochen-Sprints und hatten zwar so eine grobe Idee, dass es ein Handbuch werden soll und hatten so eine grobe Idee, dass da halt Werkzeuge drin sein sollen.
Ja.
Und das Buch so ein bisschen zum Ausprobieren und Machen anregen soll, aber wir wussten noch nicht, welche Methoden packen wir rein. Und so weiter und so fort. Und haben dann ähnliches Vorgehen gemacht und haben halt geschrieben und geschrieben und geschrieben. Bis Nadja dann irgendwann so 2 Monate vor Weihnachten gesagt hat, ist ja schön und gut, dieses digital einmal im Monat irgendwas publishen, aber ich hätte es gerne unterm Christbaum in Print. Und dann gesagt, okay, dann machen wir es jetzt fertig und wir lassen das quasi drucken.
Okay. Also, und habt ihr es davor auch schon veröffentlicht? Also
Genau. So, also das auch war schon da als E-Book, so. Ja. Es gab, glaube ich, unser erstes Release war ein Cover und ein Vorwort, warum gibt es dieses Buch? Und ich glaube, 2 Methoden oder so hatten wir damals drin. Also das waren so 6, 7, 8 Seiten. Und da hatten wir 5 Käufer tatsächlich für. Also Menschen, die das tatsächlich gesagt haben, finde ich cool, wenn Nadja und Tobias ein Buch machen.
Ja, ja.
Haben das irgendwie für $10 oder so und die haben da $10 dann dafür gezahlt.
Okay. Also war das auf Englisch oder auf Deutsch? Weil du sagst Deutsch. Dollar?
Ja, das war schon auf Deutsch, aber die Plattform ist eine englische Plattform. Okay. Also ich glaube, die Gründer kommen aus Kanada.
Ja.
Ich weiß gar nicht, vielleicht haben auch Euro drin als Preis, ich weiß es gar nicht. Ja. Aber zahlen, glaube ich, in Dollar aus.
Aber das Buch gibt's ja auf Amazon, weil ihr das dann später auf Amazon platziert habt oder ging das über die Plattform dann direkt auch auf Amazon?
Nee, das geht nicht über die Plattform. Du musst das dann quasi nochmal auf Kindle Direct Publishing quasi dein Skript hochladen und dann Amazon Buch draus machen, beziehungsweise ich habe eine Variante für den stationären Buchhandel auch
gemacht. Auch KDP Business, da hatten wir den Tom Schmidt drin im Podcast, ein krasses Business, wo man auch wirklich sich auch ein gutes Standbein aufbauen kann, wenn man das so professionell betreibt.
Genau, und von den Margen, also an einem normalen Buch ist jetzt, also wenn du normal über den Verlag gehst, da bleibt dir als Autor jetzt nicht so viel übrig, klar.
Ja.
Verlag hat Kosten, der macht Marketing, der muss das Ding in die Buchhandlungen bringen und so weiter und so fort und möchte natürlich auch noch ein bisschen Gewinn machen. Mhm. Und wenn du über KDP publishst, das sind die Margen für Autoren viel, viel besser. Also ich glaube, Amazon macht immer noch gut Geld damit, weil die halt auch durch die hohen Skalierungseffekte die Druckkosten extrem niedrig halten können.
Ja, ja.
In diesem On-Demand-Printing oder auch beim E-Books, also die haben halt mit ihrer Kindle-Plattform da auch halt einfach ein ziemliches Ökosystem geschaffen.
Ja.
Deswegen ist es tatsächlich für Autoren so ein bisschen attraktiver als das Verlagsbusiness.
Über das Verlagsbusiness, ja. Man muss sich halt um die ganze Kommunikation dann selbst kümmern.
Genau, das Marketing ist halt your baby, ne? Und das merken wir natürlich auch. Wir machen da eigentlich, wir vermarkten das Buch.
Ja, ja. Genau. Oh, und hat aktiv. Es mit der also habt ihr nicht aktiv
vermarktet? Am Anfang ja, ne? Also so in den ersten Tagen und Monaten, aber irgendwann haben sich also Nadja hat sich so ein bisschen anders orientiert und ich bin jetzt auch nicht der Hauptbuchautor, wo quasi mein Hauptstandbein irgendwie ein Buch Business ist. Deswegen freue ich mich immer mal wieder, wenn jemand über mich stolpert und sagt, oh ja, das klingt spannend, das kaufe ich mir jetzt mal, aber das ist jetzt nicht das Business, wo ich irgendwie meinen Lebensunterhalt von bestreite. Das ist eher so, dass ich sage, ich gönne mir dann mal irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Brotzeit auf einem fränkischen Keller, weil mal wieder ein Buch verkauft wurde. Das ist so ein kleines Zuckerl zwischendrin.
Und ich vermute mal, über dieses Buch bist du dann ja auch zu deinem Podcast gekommen, oder?
Richtig.
Wenn du ja mit Peter Majszak zusammen.
Genau, richtig.
Kopf also, über Bauch heißt er, ja.
Genau, Kopf und Bauch. Genau. Peter und ich haben uns auf LinkedIn tatsächlich kennengelernt.
Okay, auch über soziale Medien.
Auch über soziale Medien. Ich meine, Nadja habe ich noch nie im Real Life gesehen. Wir kennen uns nur online.
Spannend.
Wir haben es nie geschafft, uns persönlich zu treffen. Also falls Nadja das zufällig hört, die ist als Nomadin unterwegs, reist so ein bisschen durch die Welt.
Okay.
Hat lange in Hamburg gelebt. Genau, also vielleicht klappt es ja irgendwann mal noch. Also wir folgen uns noch gegenseitig und schreiben uns auch ab und zu mal.
Ja. Okay, ja. Und der Podcast, also da habt ihr auch, hast du dich mit Peter auch über LinkedIn dann kennengelernt?
Und genau, dann habt ihr gesagt, wir machen einen Podcast. Peter hat mich übers Buch gefunden und man vernetzt sich dann halt irgendwie auf LinkedIn, ne?
Ja.
Und kommentiert dann ab und zu mal unter einem Post von dem jeweiligen anderen, ne? Weil man einfach seine Expertise da so ein bisschen beisteuert, also eher zu meinen Posts, ich zu sein. Und wir hatten mal ein Thema, ich weiß gar nicht mehr, was es genau inhaltlich war, da waren wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ne? Er ist der extrem datengetriebene Entscheidungen und ich sage, naja, ab und zu muss der auch mal aus dem Bauch raus entscheiden oder da fehlen dir halt die Daten. Könnte sein, dass es da drum. Und haben da so 2, 3 Antworten irgendwie so in den LinkedIn-Kommentaren gemacht und da habe ich gemeint, ja, eigentlich ist das für LinkedIn ist nicht das richtige Medium, da müsste man mal eine Stunde telefonieren und da so ein bisschen drüber quatschen und austauschen und so ein bisschen diskutieren.
Und
haben uns dann verabredet und haben gesagt, ja gut, eigentlich ist das wie eine Podcast-Folge. Na, und so entstand die Idee zu Kopf und Bauch. Und wir haben gesagt, na, das ist jetzt einfach mal ein Experiment, wir probieren das einfach mal aus, weil, also ich hatte nie vor, Podcaster zu werden. Ja. Es war jetzt nicht so, dass Tobias durch die Gegend läuft und sagt, ich werde jetzt Podcaster.
Ja.
Eigentlich eher das Gegenteil, weil ich dachte, ja, Podcast, also ich habe nicht die Stimme dafür und diese ganze Technik, da habe ich auch keinen Bock drauf irgendwie. Und Peter hat gemeint, doch, da hat er Bock drauf, irgendwie mal sowas schneiden und so.
Ja.
Genau sein Ding. Und ich so, ja gut, also dann Deal, lass uns mal 5 Folgen machen. Und dann schauen wir einfach mal, macht uns das Spaß, funktioniert das, klappt das, hört sich das jemand an. Ja, und jetzt sind wir irgendwo bei, ich weiß gar nicht, Folge 45 aufgenommen.
Ja, das sind übrigens dieselben Gedanken und Ängste, Befürchtungen, die alle Content-Creatorinnen, bevor sie mal angefangen haben, auch hatten. Ja, so, also sprich, habe ich überhaupt die Stimme, kann ich, oder das Gesicht, oder wer die Ideen, oder die Technik, kann ich das überhaupt dann, ja, okay, dann habt ihr eure 5 Folgen, ihr seid aktuell aufgenommen, ihr seid ja aktuell bei 44, anscheinend hat es euch Spaß gemacht dann.
Ja, auf jeden Fall, und was uns da am meisten macht, ist tatsächlich Gastfolgen, also wir lernen wahnsinnig viel von anderen Menschen, die irgendwie sich professionell auch mit dem Thema Entscheidungen auseinandersetzen.
Ja.
Oder die halt irgendwie in krassen Situationen Entscheidungen treffen müssen. Ne? Also wir hatten jetzt kürzlich eine Folge mit einem Piloten, die kommt jetzt nächste Woche raus. Da ging es darum, wie entscheidet ein Pilot. Ich fand das auch voll krass. Also Flugzeug ist ja da noch Kindergarten dagegen, Hubschrauber ist so richtig krass.
Okay.
Weil wenn dem halt der Sprit ausgeht, also ein Flugzeug kann ja noch so ein bisschen gleiten, aber beim Hubschrauber, da muss es ratzifatze gehen, quasi dann die Notfallroutine. Ja. Wir hatten aber auch schon einen Arzt, wir entscheidet einen Arzt, wir hatten einen Staatsanwalt, was auch ziemlich geil war.
Yeah.
Und schon Leute aus dem Sport, also die europäische beste Basketballschiedsrichterin, die Anne Panda, das war auch nochmal richtig spannend, weil die muss ja wirklich in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen, ne? War es jetzt ein Foul oder nicht, Ball im Aus, nicht im Aus und so weiter und so fort. Also da konnte man auch richtig viel von lernen.
Ja.
Ja, und es macht einfach Spaß mit solchen Menschen irgendwie.
Was habt ihr eigentlich jetzt für eine Reichweite insgesamt?
Ach Gott, da müsstest du jetzt den Peter fragen, das ist unsere Zahlen, Daten, Fakten, Mann.
Oder 8 Aufrufe pro Folge, ja.
Naja, so in der ersten Woche, wenn die rauskommt, haben wir so ungefähr, glaube ich, 100 Abrufe pro Folge. Da gibt es einige okay. Stammhörer. Also wir kennen auch einige unserer Stammhörer, ja. weil die auch auf LinkedIn ab und zu mal was kommentieren.
Okay.
Sich über neue Folgen freuen oder auch uns mal eine Nachricht schreiben. Und dann so nach einer Weile, ist ja bei einem Podcast nicht so wie bei einem Social-Media-Post, dass du halt einmal schnell da deine, keine Ahnung, 1.000, 2.000, 5.000, wie auch immer, je nachdem, wie groß deine Reichweite ist, Impression hast und dann verschwindet es in den Tiefen des sozialen Mediums. Bei einem Podcast ist es ja eher so ein langfristiges Ding. Genau. Ne? Da macht sich jemand mal so eine Folge auf eine Playlist und hört die halt 4 Wochen später an oder jemand genau. sucht nach einem Thema und findet da eine Folge. Also du hast halt auch so eine Langzeitstatistik und ich glaube, unsere besten Folgen, die sind schon im 4-stelligen Abrufebereich.
Ja, ja. Betreibt ihr SEO irgendwie für den Podcast? Also
null. Also mich, da sind wir echt schlecht beim Thema Podcast-Marketing. Am Anfang haben wir das so ein bisschen mit mehr Herzblut. Also wir hatten auch so einen Redaktionsplan tatsächlich. Also wir hatten am Anfang den 2-wöchigen Rhythmus, wo wir Folgen produziert hatten.
Ja.
Ich weiß nicht, was du machst. Ich glaube, du hast monatlich, oder? Also, hast du gar keinen festgelegten Rhythmus?
Also ich hatte noch nie so einen richtigen festgelegten Rhythmus. Ich hatte am Anfang mir vorgestellt, da wirklich jede Woche einen Podcast rauszuhauen.
Wow, das ist schon heftig.
Ja, ja. Und es ist, also war für mich überraschend, wie viel Arbeit mit deinem Podcast zusammenhängt. Und
ja.
die Aufnahme ist eigentlich noch das, was am schnellsten geht. Wenn du aber Recherchearbeit davor sauber betreibst, das dauert erstmal eine Zeit, bis du Informationen zu den jeweiligen Personen findest. Du willst ja auch ein paar Themen reinnehmen, die auch irgendwie spannend sind. Vielleicht mal gucken, ja. was die so alles erlebt haben, damit die wirklich, ich sag mal, die Leute Erfahrungen aus erster Hand geben können, ja, ob es jetzt Content Creation ist, Business Aufbau oder wie auch immer als Content Creator oder Influencer Managements, die haben ja auch, kannst du ja allgemein fragen, aber kannst ja auch auf bestimmte Sachen eingehen, weil der eine hat sich spezialisiert auf YouTube, der andere auf Instagram, auf Mode oder wie auch immer, ja. Also die Recherchezeit, die braucht schon echt einiges an Zeit, das habe ich unterschätzt, und in der Post-Production. Und ich muss aber sagen, also ich habe das ja alles selber geschnitten oder habe das auch fremdgegeben, aber die Post-Production, die, je nachdem wie du sie machst, und wie viel du rausschneidest, ja. das dauert. Und zum Schluss, also habe ich immer weniger rausgeschnitten, habe einfach das Gespräch laufen lassen, ehrlich gesagt, so auch die Pause mal drin gelassen. Jetzt probiere ich ja das neue Tool aus, Riverside, also finde es echt gut, weil es auch mit KI im Hintergrund ist,
ja, die machen Upscaling absolut. Und so. Ist so richtig genau. gut geworden.
Ja, und ich hatte es schon vor 1,5 Jahren ausprobiert, aber da war ich irgendwie noch nicht so
davon Nee, da hat es auch Verbindungsabbrüche, da genau, waren die Tonspuren genau. irgendwie nicht komplett und es hatte ja auch diese ganzen AI-Tools nicht drin. Es war
genau,
auch
genau.
eines von vielen quasi Remote-Studios, kann man sagen. Genau.
Ja, und das jetzt ist, also aktuell finde ich schon saugeil. Also ja. auch das mit dieser automatischen Clip-Erkennung für soziale Medien und so, dass du dann Texte drüberlegen kannst, so als Untertitel. Das ist, mal gucken. Also jetzt mache ich ein paar Tests, dann werde ich entscheiden, ob ich das weitermache oder vielleicht jetzt andere Tools. Also ja,
ja.
Podcast ist eine Heidenarbeit. Ich habe keinen Rhythmus. Jetzt langsam möchte ich wieder im Rhythmus kommen, wobei, gut, jetzt kommt der August, jetzt ist erstmal Urlaub angesagt, ja, und ab September soll es dann so richtig wieder regelmäßig losgehen, am liebsten wöchentlich, mal gucken, ob ich das durchhalte.
Ja, naja, und bei uns ist es auch so, ne, man muss fairerweise sagen, für uns ist es ein Hobby, also Peter vielleicht so ein bisschen mehr als ich, aber Entscheidungsexperte ist nicht unser Hauptbusiness. So, das kommt halt mit in unser Business, aber es ist nicht unser Hauptbusiness. Also wir sind nicht die Content-Creator für Entscheidungsexpertise und daran krankt es halt so ein bisschen. Ne? Wenn wir das wären, glaube ich, würden wir da auch Content-Planung dahinter legen. Wir sagen immer, wir sitzen auf einem riesengroßen Schatz von Content eigentlich. Ne? Keine Ahnung, Schnipsel, Erkenntnisse aus Absolut. Unseren Gastfolgen, Interview-Szenen, Erkenntnisse, Learnings, die man übertragen kann aus dem Sport, also allein die Erkenntnisse aus der Folge mit Anne Panther aus dem Schiedsrichterwesen auf die Unternehmenswelt zu übertragen, da kannst du wahrscheinlich ein halbes Jahr irgendwie täglich Content auf LinkedIn und Insta oder wo auch immer dein Kanal ist, produzieren.
Genau.
Aber ja, daran, da fehlt's halt.
Ja, aber erzähl mal, wie bist du denn zu dem Thema, also Entscheidungen und Innovation gekommen? Also du machst dich auch demnächst selbstständig damit.
Ja.
Wirst Leute beraten. Erzähl mal noch ganz kurz wirklich so zum beruflichen Hintergrund und wie du zu den Themen gekommen bist.
Du hast schon die zwei richtigen Stichworte genannt. Ich bin nämlich zum Thema Entscheidungen über das Thema Innovation gekommen. Also mein beruflicher Hintergrund ist eigentlich, ich komme aus der Technik. Also ich habe einen Ingenieurshintergrund. Ich habe mal Elektrotechnik studiert und habe viele lange Jahre Computerchips entwickelt. Also ich war quasi derjenige, der entwickelt hat, was in diese kleinen schwarzen Kästchen reinkommt. Genau. Und da bist du ja eigentlich immer sehr weit vorne quasi in der Technologie und musst dir überlegen, okay, für deine Kunden, was kommt als nächstes in so einen Chip rein?
Ja.
Und musst halt auch innovativ am Markt sein, um dich halt von den Wettbewerbern zu differenzieren.
Ja.
Genau. Hab dann mit einem Team zusammen mal so quasi die komplette Roadmap für die nächsten Generationen von Chips definiert. So,
okay.
Und hab dann aber quasi in diesen Innovationsprozessen festgestellt, verdammt, die Leute tun sich echt schwer, da Entscheidungen zu treffen. Also auf allen Ebenen. Der Entwickler tut sich schwer, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Es tun sich die Geldgeber, also die Entscheider, irgendwelche Leute in höheren Managementpositionen schwer, quasi Projekte freizugeben, Investitionen zu tätigen. Und ich habe mich dann immer gefragt, verdammt, warum ist das so? Und im Studium habe ich dazu nichts gelernt. Und es gab auch jetzt irgendwie nicht im Unternehmen den Kurs irgendwie Entscheidungen für Ingenieure oder so und musste halt dann selbst anfangen zu recherchieren und habe da angefangen zu recherchieren, habe da irgendwie ein bisschen Gefallen dran gefunden. Damals kam, ich glaube, das erste Buch von Daniel Kahneman raus, Thinking Fast and Thinking Slow.
Oh, das kann ich nur empfehlen.
Ja. Das war dann so ein Ding, was ich verschlungen habe wie nix, auch wenn es manchmal ein bisschen schwere Kost ist.
Ja,
und bin halt dann so ein bisschen in dieses Entscheidungsthema irgendwie reingetaucht und ja, hab immer noch Gefallen dran und ich lerne auch heute immer noch dazu. Ja, und dieses Wissen, was sich halt angesammelt hat, ist halt irgendwann mal in dieses Handbuch der Entscheidungen reingeflossen und fließt halt heute noch teilweise quasi in diesen Entscheidungspodcast. Ja. Und da geht es aber auch viel um Ausprobieren beim Thema Entscheiden. Also Peter und ich sind nach 44 Folgen der Meinung, das ist gutes Entscheiden ist einfach Training. Du musst es trainieren, wie ein Basketballer seine Freiwürfe trainiert, regelmäßig.
Okay, aber was trainierst du da genau? Also soll man sich einfach in Situationen begeben, wo man zwischen links und rechts entscheiden muss oder wie? Also wie kann man sich so ein Training vorstellen?
Naja, also zum einen geht es mal darum, bewusst wahrzunehmen, wo hast du Entscheidungssituationen und bewusst auch wahrzunehmen, wo funktionieren Entscheidungen gut und wo funktionieren die vielleicht nicht gut. Also ich glaube, jeder kennt für sich ein paar so Fragestellungen, Themen, wo er sagt, ja, eigentlich ist da längst eine Entscheidung fällig und ich eier da so ein bisschen rum. Also geht mir zumindest so, dass ich Entscheidungen habe, die mir leicht fallen und ich habe auch Entscheidungen, die fallen mir dann eher schwer, wo ich dann merke, ja, komisch, gibt's doch nicht, wieso tue ich mir jetzt das so schwer zu entscheiden? Yeah. Und es können manchmal banale Dinge sein, wie ich bin im Restaurant und ich weiß nicht, was ich essen soll. Wo ich sage,
geht mir jedes Mal so.
Ja, genau, aber dann, weißt du, meine Familie sagt, es kann jetzt sein, der Alte hat einen Podcast für Entscheidungen und jetzt eiert er hier rum und weiß nicht, was er von der Speisekarte auswählen soll, die kasten das zusammen.
Ja,
genau, und es gibt aber auch berufliche Situationen, wo man sich irgendwie einfach schwer tut und dann da quasi bewusst wahrzunehmen, hey, da fehlt mir ein bisschen die Kraft, um mal wieder diese Sportanalogie zu machen oder, keine Ahnung, da funktionieren die Wiederholungen noch nicht so oder da schaffe ich noch nicht meine Bestzeit und zu überlegen, mit welcher Methodik gehe ich vielleicht dran. Also es gibt viele Entscheidungswerkzeuge, Methoden, Tools.
Ja.
Und auch mal zu überlegen, was hält mich davon, vielleicht auch mental irgendwie ab, eine Entscheidung zu treffen oder was beeinflusst meine Entscheidung. Es gibt ein Ding, das nennt sich Bias, also kognitive Verzerrung, wo unser Gehirn uns halt versucht, Dinge einfacher zu machen, und aber trotzdem Entscheidungen erschwert oder dafür sorgt, dass Entscheidungen einfach falsch gefällt werden, ne? Weil das Gehirn halt Dinge vereinfacht.
Kannst du ein paar Beispiele für solche Biases, für kognitive Verzerrungen geben?
Ja, also ich nehme jetzt einfach mal den Status Quo Bias. Also das ist quasi eine kognitive Verzerrung, die dafür sorgt, dass du im Status Quo verweilst. Das ist einfach ein Energiesparmechanismus unseres Gehirns, quasi den ausgetrampelten Pfad. Stell dir das vor wie so ein Trampelpfad auf einer Wiese.
Yeah, ja,
die Leute nehmen die Abkürzung und dann ist halt da kein Gras mehr und jeder läuft halt quasi da drüber, über diesen Trampelpfad.
Yeah,
ist aber vielleicht nicht der beste Weg. Und das passiert auch bei uns im Gehirn. Also wir haben gewisse Routinen. Das kann sein, keine Ahnung, ich ernähre mich irgendwie schlecht und weil das halt quasi als Status Quo quasi einprogrammiert ist, ist da so ein gewisser Automatismus drin.
Ja. Yeah.
Und deswegen entscheidest du dich halt immer quasi für diesen Status Quo. Also das haben wir schon immer so gemacht, ist so ein Spruch, den es im unternehmerischen Kontext dann oft gibt. Was heißt es jetzt für jemanden, der irgendwie Content Creator ist? Naja, du hängst halt vielleicht an deinem beliebten Format fest.
Ja.
Aber eigentlich ist es an der Zeit, das zu ändern, weil mittlerweile 1000 andere dieses Format machen und es ist nicht mehr irgendwie ein USP für dich.
Ja.
Oder, keine Ahnung, du verpasst irgendwie den Trend in deiner Expertise. Also ich denke, das kann auch einem Content Creator passieren, dieser Status Quo.
Absolut. Und also du sprichst da eine super spannende Sache an, wo ich beobachte, dass ich sag mal, Content Creator, davon sind Content Creator betroffen, die ein bestimmtes Format gewohnt sind, weil sie damit groß geworden sind. Ich nehme mal an, Instagram zu den Anfangszeiten ging es los mit Bildern. Ja, so. Dann kam später Slider noch dazu und so, ja, als Post-Format, das haben sie noch mitgenommen. Dann aber irgendwann kamen die Stories. Die einen haben sich mit den Stories leicht getan, die anderen wiederum schwerer, weil sie dieses statische Bildformat gewohnt waren. Dann aber kam Video, also Reels kam dann und da hat man schon gemerkt, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, in dem Sinne, dass also die direkt mit Reels angefangen haben, also die Neuzugänge als Content Creator, die haben sich total leicht getan, weil für die gab es zwar Bilder, aber Reels, Video, Hochformat war das Spannende. Hingegen die mit Bildern, da also sich erst reinarbeiten mussten und so, die haben sich echt schwer getan. Also, und ich glaube, da sind sehr, sehr viele untergegangen. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Influencer-Magazin angefangen habe, da habe ich mal eine E-Mail bekommen von einer Content-Creatorin, hat mich gefragt, Mensch, bei mir wächst gar nichts mehr, ja, und hast du eine Ahnung? Und ich habe mir so ihr Instagram-Profil angeguckt und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, du bist gar nicht auf die neuen Formate eingestiegen, Videos, etc., ja, du bist immer noch bei Bild, also, und das war gerade die Zeit, wo Reels auch so richtig gepusht wurden, ja, also, ja, wie du gesagt hast, Trampelfahrt, ja, war Bild, ja, jetzt ist immer mehr Reel, wobei jetzt auch mittlerweile bei Instagram, und ich glaube, das wird auch nochmal spannend sein, die haben ja den Algorithmus so verändert, dass die jetzt Reels und Beiträge, auch Beiträge, nicht nur Reels, also Bildbeiträge, bevorzugen, die per Nachricht, Direktnachricht weitergeteilt werden. Und ich finde, das ist eine krasse Entwicklung, weil, mal ganz ehrlich, was wird denn schon weitergeteilt? Es werden doch nur die Extremen weitergeteilt, also ich sag mal positiv, negativ, lustig.
Krass,
lustigen.
Schau dir das an, ne?
Ja, genau. Instagram sagt selber, beziehungsweise der CEO in seinem Instagram-Post, Adam Mosseri, sagt selber, dass nicht jeder Beitrag muss so sein, aber wenn du so einen wischst, dann ist natürlich super, aber das führt doch dazu, dass doch alles überspitzt wird und das ist auch eine Art Content Creation zu betreiben, aber es ist, also ich würde mal sagen, das Niveau, ja, wird ich sag mal, Faktor 10 bis 100 hochgesetzt, weil du musst dann nicht nur einfach ein Video aufnehmen, du musst verstehen, was Leute weiterteilen, ja, wie du sie triggern kannst und wow, das wird schon eine ziemlich spannende Geschichte sein, ja.
Genau, einfach nur 60 Sekunden in die Kamera labern auf dem Weg in die Arbeit, das wird halt schwierig, wenn da nicht irgendwie was drin ist, was dich catcht. dass das jemand weiterleitet, ne?
Ja. Ja,
schau dir mal den langweiligen Tobias an, der heute Morgen 60 Sekunden irgendwie total belangloses Zeug in die Kamera gelabert hat auf dem Weg zum Bäcker. Ja, also das wird nicht weitergeteilt.
Oder auch mich, ja, mit meinem Vlog-Experiment auf LinkedIn, das ich gerade durchgeführt habe. Ich wollte 4 Wochen lang jeden Tag einen Vlog hochladen, ja, und ich habe es sehr statisch gemacht. Du kennst die Vlogs, ja, ja, aber das ist auch so. Ich habe einfach nur die Kamera aufgesetzt und reingesprochen, habe erzählt von meinem Arbeitstag, habe dann auch auf deinen Kommentar hin auch ein paar Einblendungen so gemacht vom Tag, was ich erlebt habe. Aber tatsächlich für mich war das jetzt auch ein Experiment, um zu gucken, ob Video überhaupt auf LinkedIn funktioniert, aber da bin ich jetzt auch nicht bereit, das Format jetzt so weiter zu treiben, und ich habe gemerkt, ich müsste mich jetzt weiterentwickeln, damit das Format dann weiter auf Resonanz trifft, weil die ersten 2-3 Folgen waren noch spannend, weil es irgendwie war noch
Neugier,
ja, aber danach hast du schon gemerkt, okay, die Interaktionsraten gehen runter, und jetzt muss ich wirklich das Format weiterentwickeln, und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist auch so, mit welchem Ziel mache ich das Format, und das Format sollte erstmal nur ein Test sein. Habe ich dabei was gelernt? Ja, würde ich das weiterführen, nicht täglich, vielleicht dann in einer Art und Weise, wöchentlich beispielsweise, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich so einen kurzen Wochenrückblick mache, aber auf jeden Fall muss das visuell bam, 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 bam ansprechender sein, weil die Leute halt auch, ich sag mal, nicht, dass sie das Langweilige vielleicht nicht spannend finden, aber die sind halt gewohnt, ich sag mal, schnelle Bilder, eine Storyline dahinter zu haben und so, ja, das ist, und die wollen nicht gelangweilt werden, die wollen ihre Zeit sinnvoll nutzen, gerade in einem Businessumfeld, sage ich jetzt mal.
Ja. So, und jetzt passiert nämlich was Spannendes, was im Bereich der Innovation auch ganz oft passiert. Es gibt noch eine kognitive Verzerrung, die heißt Sunk Cost Bias, also versunkene Kosten.
Ja.
Und das ist das, wenn Leute in irgendwas schon viel investiert haben.
Ja.
Also du hast jetzt 4 Wochen Zeit in dieses Vlog-Format
investiert. Ehrlich gesagt habe ich nur 2 Wochen. Ja, und
oder jetzt 2 Wochen, bin ich schon. Ja, whatever. Aber oft passiert so, dass die Leute dann sagen, ey, jetzt habe ich so viel da rein investiert, quasi in dieses neue Format oder in den Podcast oder sonst irgendwas. Und weil die halt rein investiert haben, wird es schwierig, sich davon zu trennen. Ja. Und man macht weiter. Ja? Und das nennt man quasi die versunkenen Kosten. Also oft passiert halt, dass quasi schlechten Geld, gutes Geld hinterhergeworfen wird, und eigentlich wäre es besser zu sagen, okay, ich breche hier ab und ich mache was Neues.
Genau.
Tatsächlich. Ne? Oder ich iteriere nochmal, wie du sagst, ich müsste jetzt dieses Format weiterentwickeln, aber es macht jetzt wenig Sinn, einfach nur jetzt daran weiter festzuhalten, weil, naja, jetzt weiß ich ja, wie es geht, und das habe ich 2 Wochen gemacht und ich habe da rein investiert und ich mache das jetzt einfach weiter.
Ja,
genau. Ah, weiß ich nicht, ob das bei Content Creators so
absolut. Das ist im Prinzip genau das, ja. Man hat das eine Format, ja, und man denkt sich, oder nee, anders. Vielleicht gar nicht, sondern ein anderes Beispiel. Man hat schon super viel Arbeit in, ich sag mal, einen Podcast reingesteckt, in einen Instagram-Kanal. Es läuft so bisschen bis mittelmäßig. Man weiß, viele, also wenn ich mich mit vielen Content Creator unterhalten oder Geschäftsleute, die ihre Profile businessmäßig betreiben, die sagen immer eins, eigentlich müsste ich jetzt das und das machen. Aber ich habe ja noch Instagram oder ich habe noch den Podcast und so, ne? Die wollen einfach nicht loslassen. Das ist, glaube ich, das, was du gemeint hast, ja? Weil auch schon viel Arbeit drinsteckt, weil irgendwelche Erwartungen dahinter stecken, auch persönliche, und vielleicht der Wunsch, dass man ja doch noch durch die Decke geht irgendwann mal durch dieses Format. Ist es ja so?
Ja,
genau. Hast du vielleicht noch einen dritten Bias, um mit Biasen abzuschließen, das aber auch ganz gut auf Content Creator passt?
Ja, dann lass uns noch die Verlustaversion nehmen. Und zwar bei der Verlustaversion geht es darum, dass Verluste bei dir mental höher quasi gewichtet werden als Gewinne.
Ja.
Und das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass es schwieriger ist, von Dingen loszulassen.
Ja.
Weil, also nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel mit dem, keine Ahnung, Instagram Content Creator, was du vorhin gebracht hast, es kommen jetzt die neuen Reels.
Ja.
Und ich kenne mich aber gut aus mit dem Thema Stories. Ja. Zum Beispiel, ne? Ich kann gut Stories, die mit Bildern gemacht sind. So, und jetzt das nicht mehr zu machen oder das loszulassen, das ist ja erstmal ein Verlust.
Ja.
So. Und den kannst du relativ schnell beziffern, weil du sagen kannst, keine Ahnung, ich verliere dadurch, keine Ahnung, so und so viel Interaktion die Woche oder ich verliere dadurch so und so viel meine Follower erstmal.
Ja.
Und du hast aber auch einen möglichen Gewinn, weil die Zeit, die du ja quasi in das Content Creation von den Stories spendierst, die kannst du ja auch in 60 Sekunden Reel Creation erstellen.
Ja.
Aber da tust du dich schwer, den Gewinn davon zu beziffern. Du weißt es ja noch nicht, wie kommen die an. Du genau. Weißt nicht, so, jetzt hast du
die
einen
Hoffnung
sehr...
ist groß.
Ja, aber trotzdem kannst du es nicht beziffern. Ja, und was dein Gehirn jetzt macht, also die Forschung sagt, Faktor 2 bis 3 werden Verluste höher gewichtet. Also du hast einen sehr klaren Verlust, wo du sagen kannst, wenn ich das nicht weitermache, dann geht mir das und das und das verloren.
Ja.
Gegenüber einem Gewinn, der total unklar ist, wo du vielleicht nur eine grobe Idee hast, was das sein könnte. Ja, und guess what? Du wirst dich immer eher in die Verlustvermeidung begeben und weniger ins Risiko, weniger ins Experiment, weil halt dieser Gewinn noch super unklar ist. Und selbst wenn du den beziffern kannst, muss ja der 2 bis 3 Mal so hoch sein wie quasi dein Verlust. Und dann passiert halt auch oft dieser Effekt.
Und wie würdest du jetzt damit umgehen? Also wie kannst du so ein Bias einmal entdecken und wie kannst du dagegen wirken?
Ja, also bei Biases ist es eigentlich immer unsere erste Empfehlung, sei dir mal überhaupt der Biases bewusst. Gibt so einen schönen Satz aus unserem Podcast, bei uns war mal Caroline Mehner, das war unsere erste Folge, die sich mit dem Thema Bias beschäftigt hat und die sagt, if you have a brain, you have bias. Also, ist auch nichts Schlimmes. Wenn wir diese Biases nicht hätten, dann, sagt sie, wird innerhalb von einer Minute unser Gehirn implodieren irgendwie, weil das würde mit der Welt nicht mehr klarkommen. Also wir brauchen diese Vereinfachungen und Trampelpfade im Gehirn.
Ja,
ja. Sonst würden uns im Oberstübchen die Sicherungen durchbrennen. Also von daher ist es okay, dass du die hast, aber seid halt einfach dessen bewusst. Und guck dir halt bei solchen Entscheidungssituationen, also was ich vorhin gesagt habe, werde dir diese Entscheidungssituation bewusst. Also wir haben in unserem Handbuch der Entscheidung haben wir so einen Tipp, so ein Entscheidungsjournal, also so ein Entscheidungstagebuch zu machen, wo man wirklich sich aufschreibt, okay, was waren diese Woche Entscheidungen, die ich treffen musste oder welche Entscheidungen sind gerade offen? Und dann siehst du schon mal, okay, ich habe hier eine Entscheidung und dann kannst du dir mal eine Liste von, keine Ahnung, 2, 3 Biases durchgehen und kannst mal gucken, spielt der hier eine Rolle? Beeinflusst der mich? Oder habe ich eine Entscheidung getroffen und hat mich dieser Bias beeinflusst?
Ja.
Genau. Was auch oft noch hilft, ist so ein zweites Paar Augen, also konsultieren. Mhm. Weil ich glaube, Content Creators sind ja oft irgendwie so ein bisschen einsame Wesen, würde ich sagen. Ne?
Ja,
jeder ist so ein bisschen für sich und
absolut.
Man steht vielleicht auch so ein bisschen im Wettbewerb zu den anderen Content Creators in seinem Themenfeld, in seinem Themengebiet.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es da oft so ist, dass man einzeln, alleine Entscheidungen trifft.
Ja.
So, und da einfach mal konsultieren. Jemand, der vielleicht total fachfremd ist und mit dem Thema nichts zu tun hat, weil da ist zum Beispiel diese Sunk-Cost geringer ausgeprägt, weil jemand, der noch nichts in irgendwas investiert hat, der wird da nicht irgendwelchen investierten Zeit, Geld, Herzblut hinterher trauern, sondern der kann es halt ziemlich nüchtern. Also bewusst Menschen suchen, die du konsultieren kannst, vielleicht auch mal die eine Gegenperspektive einnehmen.
Ja.
Vielleicht auch mal einen Kritiker von deinem Content.
Okay.
Jemand deiner Follower, der, keine Ahnung, ein gewisses Format, der nicht damit interagiert.
Ja.
Und einfach da mal das Gespräch suchen und sagen, hey, pass mal auf. Keine Ahnung, warum spricht es sich nicht an? Oder ist es nicht dein Thema? Ist es von der Art schlecht gemacht? Ne? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit deinem Vlog.
Ja.
Du kennst vielleicht Menschen, die du sagst, da weiß ich, die haben in der Vergangenheit Content bei mir geliked oder mit denen habe ich viel interagiert oder die sind außer meinem Netzwerk, denen vertraue ich. Aber die haben nicht mit meinem Vlog interagiert.
Ja.
Die einfach mal einschreiben und sagen, okay, ist dir das aufgefallen? Wenn findest du das? Kann ja auch sein, dass es gar nicht an dir ausgespielt wird.
Ja, genau.
Also auch das kann nochmal eine Möglichkeit sein, quasi so kognitive Verzerrungen denen entgegenzuwirken, indem du Menschen konsultierst.
Ja, das ist super gut. Wann würdest du denn einen Experten mal um Meinung fragen? Also das heißt, jemanden, der vielleicht auch Content Creator ist in dem Fall, weil du hast ja gemeint, frag Follower oder frag irgendjemand, random. So, wann, in welchem Fall würdest du das empfehlen?
Ja, Experten kann ich natürlich auch immer konsultieren. Ne? Ist halt die Frage, hast du Zugriff auf den Experten oder die Expertin? Mhm. Ja, kann ja auch sein, dass es dich was kostet,
ja,
einen Experten um Rat zu fragen. Ja. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch wieder super hilfreich investiertes Geld sein, mal einen Experten um Rat zu fragen. Ne? Also, wir haben in unserem Podcast mal das Thema gehabt, Wohnungssuche. Ja, ist ja auch eine große Entscheidungssituation. Mhm. Und haben da so ein bisschen über das Thema Makler. Und Makler haben ja erstmal grundsätzlich so ein bisschen einen schlechten Ruf, Makler. Aber die sind Experten in diesem Bereich. Also warum sollte ich nicht einen Makler bezahlen, konsultieren für quasi eine Vorauswahl von Wohnungen? Weil überleg mal, was du an Zeit reinspendieren würdest, quasi diese Vorauswahl zu treffen.
Ja,
gerade wenn es jetzt darum geht, also damals ging es darum, in eine fremde Stadt gezogen, wo du quasi dich vielleicht noch nicht so auskennst, was sind die Top-Lagen, und also das kann durchaus sinnvoll investiertes Geld sein, obwohl es am Anfang vielleicht viel vorkommt.
Ja.
Aber wenn du mal deine eigene Zeit dagegen wirklich mit einem Preisschild versiehst, dann musst du an die Tür.
Nein, das war mein Handy. Ich hab's,
ach so, alles klar.
Ich habe es nicht auf lautlos gestellt. Okay. absolut sehe ich genauso. Also das ist tatsächlich auch immer meine Betrachtung. Zeit gegen Geld. Ja. Die Frage ist, kann man sich das leisten? Das ist natürlich die erste Frage. Ja.
Ja.
Und dann, wenn man sich das leisten kann, dann führt er dazu, dass ich jetzt weniger Zeit mich mit dem Thema beschäftige, und da gerade als Content Creator hat man 1000 Ideen, ja, und da ist auch die Frage, ja, welche davon soll ich vielleicht umsetzen, beziehungsweise auch, sagen wir mal, es läuft vielleicht in einem anderen Bereich nicht so gut, wie zum Beispiel in der Vermarktung, gehe ich dann zu einem Management, ja, oder in der Post-Production, ja, hole ich mir da vielleicht Unterstützung, ja, so, genau das, was du sagst. Du hast mir erzählt, es gibt zwei Entscheidungstypen, also du hast sie Sophisticated und Maximierer genannt, und beschreib mal diese zwei Entscheidungstypen und wie die vielleicht eine bessere Entscheidung treffen können oder schneller zu einer guten Entscheidung kommen.
Okay, ja, jetzt habe ich zuerst gedacht, es gibt nämlich Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen, und es gibt aber, was du glaube ich meinst, sind die Satisfizer und Maximizer, über die wir es gibt es gibt quasi zwei Entscheidungstypen. Das eine ist der Satisfizer oder die Satisfizerin, und das andere Maximizerin. Und das ist so, Satisfizer, das sind Menschen, die treffen relativ schnell eine Entscheidung und sind dann auch damit zufrieden. Ja? Also keine Ahnung, stell dir vor, du gehst durch die Stadt, gehst da einkaufen, siehst was im Schaufenster, gefällt dir, gekauft, passt.
Ja.
Der Maximizer, der geht durch die Stadt, sieht irgendwie, keine Ahnung, will sich ein neues Podcast-Mikro kaufen und ist im Laden 1 und schaut sich Mikro Nummer 1 von Rode an, dann fährt er nochmal zum Thomann und schaut sich das vom Thomann an. Dann geht er noch auf Idealo und guckt, was gibt's denn noch an Podcast-Mikrofonen? Ah ja, okay, da gibt's noch Hersteller, C, D, E und F. Ich sehe, du lachst schon wahrscheinlich.
Du hast mich so gut beschrieben, ja. Deswegen habe ich auch die Plattform Tools.
Gibt eine
Empfehlungsplattform, ja, wo ich wirklich handverlesene Apps und Dienstleister für Content Creator empfehlen möchte. Das ist Teil des Influencer Magazins und dies auch jetzt online. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung dafür, sorry. Aber das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Die Domain heißt tools.influencer.de. Auf jeden Fall, das ist eins der Gründe, ja, weil ich manchmal mir eine gute Auswahl wünsche, damit ich mich schneller entscheiden kann, ja, also, und da möchte ich das Gefühl haben, dass irgendwie mir die Entscheidung für meine ich sag mal, für meine Rolle als Content Creator, ja, oder mir das einfach genommen wird, dass mich da jemanden versteht. Und das, du hast mich gerade so gut beschrieben mit der Maxima. Ich vergleiche gerade so, wenn es um technische Sachen geht, aber ja, mir gefällt das auch, ich bin auch ein Technik-Nerd, ja, so, du hast mich so gut beschrieben, ja.
Ja, ich Sorry. Auch, weil, ja, weißt du, wir am Anfang ja erzählt, Elektrotechnik, Ingenieurshintergrund, ja, da wirst du als Maximizer quasi erzogen. Was ist aber jetzt ungünstig an diesem Maximizer? Überleg dir mal, wie viel Zeit du manchmal mit Entscheidungssituationen dadurch verschwendest, in Anführungszeichen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich habe mir, also weil ich auch eigentlich eher der Maximizer bin, ich meine, jetzt können wir sagen, ja gut, musst du halt Satisfizer, das ist so der heilige Gral.
Ja.
Aber dadurch, dass ein Satisfizer ja oft so das Erstbeste, die erstbeste Option, quasi sich für die erstbeste Option entscheidet, ist die Gefahr beim Satisfizer, dass es eben nicht immer die beste Entscheidung ist.
Ja. Ja,
also
ja,
das geht oft aus dem Impuls raus, aus dem Bauch raus. Kennt man auch. Ja? Manchmal ist halt so eine Einkaufsentscheidung nicht die beste, ja, wenn das wirklich nur so ein Spontankauf ist.
Ja.
Vielleicht hat jeder schon mal so einen Spontankauf, wo man hinterher sagt, ja, war jetzt vielleicht nicht so eine tolle Idee, das zu tun.
Das kennen wir alle.
Genau, richtig. Also auch Satisfizer hat Nachteile. Und ich sage immer, ich versuche zum bewussten Satisfizer zu werden.
Ja.
Was meine ich damit? Dass ich halt so ein bisschen aus diesem extrem intensiv Ressourcen- oder zeitintensiven Vergleich rauskomme. Ich habe mir so eine Faustregel gesetzt. Also ich mache ein Preisschild an meine Zeit. Ne? Du hast vorhin gesagt, Zeit ist Geld. Ich sage einfach, eine Stunde kostet mich 100 Euro, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man kann immer so schön einfach damit rechnen.
Ja.
Und meine Regel ist, dass die Zeit, die ich für die Entscheidung brauche, maximal 10% des Werts ist, was da auf dem Spiel steht. Also stell dir vor, ich kaufe jetzt ein Podcast-Mikro für 100 Euro.
Ja.
So, dann dürfte jetzt maximal 10 Euro kosten. Also das heißt, ich muss das in, naja, 6 Minuten muss ich das entschieden haben.
Ja, genau. Saugeile Methode. Muss ich auch mal ausprobieren. Das ist echt gut.
Also klappt wow, nicht immer.
Ja.
Aber ich versuch's schon. Und weil, da kommt jetzt noch was anderes mit ins Spiel. Ja. Es gibt nämlich nochmal eine Unterscheidung. Es gibt eine Typ 1 und eine Typ 2 Entscheidung.
Ja.
Das kommt von Amazon. Jeff Bezos hat das mal veröffentlicht in so einem Schreiben an seine Aktionäre. Und der hat gemeint, ja, wir sind jetzt so langsam zum großen Unternehmen geworden. Wir sind nicht mehr so dieser kleine Buchhändler im Internet, der wir mal waren. Und der hatte so ein bisschen Bedenken, dass er sagt, ja, jetzt werden wir halt wie die anderen großen Unternehmen und werden halt furchtbar langsam und träge. Er hat ja immer dieses, it's every day is day one. Ne? Also bleib quasi so flexibel wie als Startup. Ja. Er hat gemeint, ein Problem, dass große Unternehmen zu langsam werden, ist das Thema Entscheidungen.
Ja.
Weil die halt jede Entscheidung so treffen, als wäre es die hochriskante Entscheidung, wo viel auf dem Spiel steht.
Ja.
Und er sagt, die meisten Entscheidungen sind aber nicht dieser Typ. Also er unterscheidet zwischen Typ 1 und Typ 2 und er nutzt zum Bild von einer Drehtür und einer Tür mit Knauf. Also Typ 1, das ist die Entscheidung mit hoher Tragweite. Kannst du es ein bisschen vorstellen, wie deine Haustür daheim.
Ja.
Wenn die zufällt, ne, draußen hast du keine Klinke dran, sondern nur so ein Knauf.
Ja.
Dann kriegst du die halt nicht mehr auf. Ja, da musst du den Schlüsseldienst holen, wenn du da wieder rein willst, wenn du den Schlüssel vergessen hast.
Ja.
Und dann wird's halt teuer. Das ist die Typ 1 Entscheidung. Es steht viel auf dem Spiel.
Ja.
Und da sagt er, ja, die muss man sehr sorgfältig treffen. Aber die meisten Entscheidungen, sagt er, ist eher wie so eine Drehtür, wie im Kaufhaus, ne? Wenn du reingehst durch so eine Drehtür. Du gehst rein und wenn du sagst, dann gefällt's dir nicht, na, dann gehst du halt durch die Drehtür gleich wieder raus.
Ja. Also
die meisten Entscheidungen sind Typ 2 und die sind reversibel.
Okay.
Und jetzt nehmen wir das Beispiel mit dem Podcast-Mikrofon.
Ja.
Was ist das? Das ist eine Typ-2-Entscheidung. So,
absolut,
und eigentlich ist das scheißegal, wenn ich die in 6 Minuten treffe. Im schlimmsten Fall bin ich damit nicht zufrieden und sage, das ist irgendwie Mist.
Ja.
Ja, dann könnte ich es halt.
Kannst du auch noch zurückgeben?
Umtauschen oder nach 4 Wochen kann ich es auch verkaufen oder ich verschenke es wieder, weil ich sage, ja gut, ich habe es jetzt mal ausprobiert und ganz ehrlich, das Podcast-Mikro hat mich jetzt 100 Euro gekostet.
Ja.
Und ich habe das jetzt 2-3 Mal genutzt und ich war nicht damit zufrieden. Aber jetzt überleg mal, ich hätte jetzt einen Tag damit verbracht, die alle zu vergleichen.
Ja.
Ja, ja. 1.000 Euro.
Hättest du.
Das so geil. Dafür ausgegeben. Überleg mal, was ich in der Zeit alles, da hätte ich, keine Ahnung, 3 Reels irgendwie produzieren können oder hätte Strategie für mein Business machen können, hätte mir neuen Content überlegen können als Content Creator.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Prinzip, was ich versuche immer mehr quasi so in meinem Alltag umzusetzen. Gelingt nicht immer. Wie gesagt, ich bin ja, wir sind jahrelang anders programmiert worden vielleicht, wenn man sich dessen mal bewusst ist, dann das hilft schon.
Das ist eine gute Überleitung auch zum Thema Innovation. Und das würde ich auch gerne mit Entscheidungen verbinden. Und zwar immer, wenn wir neue Ideen haben, dann gibt's, und wir darüber erzählen, da gibt's irgendeiner, der die Idee schlecht redet. Aber lass uns das besprechen, aber davor, was ist eigentlich Innovation? Also einfach mal, ist das der große Wurf, dass man so wie SpaceX denn das Elektroauto entwickelt, dass man zum Mond fliegt, oder ist Innovation auch im ganz Kleinen möglich?
Also ich würde sagen, auch im Kleinen. Ich glaube, es gibt hunderte von Definitionen von Innovation. Ich sag dir mal meine. Mhm. Meine Definition von Innovation ist, Idee plus Umsetzung ist gleich Innovation.
Okay, so. Also nicht nur Idee, ja, sondern auch die Umsetzung.
Ja, genau. Für mich ist es erst eine Innovation, weil Ideen kann ich viele haben, aber wenn ich die nicht umsetze, dann ist es halt eine Idee und nicht mehr. Dann ist es ein Ding in meinem Kopf. Ja. So, also mir ist dieser Umsetzungsteil schon wichtig, aber beim Thema Idee ist es völlig wurscht, wie groß diese Idee ist. Mhm. Also das kann auch was sein, wo ich sage, in meinem Alltag ist irgendwas schwierig und ich mache es ein bisschen einfacher. Ich mache es 10% schneller. Keine Ahnung. Das kann auch, also TikTok, Insta, es gibt ja viele Kanäle, da gibt es so Lifehacks, die gezeigt werden. Also für mich wäre auch so ein Lifehack eine Innovation. Okay. Da hatte jemand eine Idee, wie kann ich irgendwas einfacher machen? Hat die umgesetzt, hat bewiesen, dass es wirklich Dinge einfacher macht. Auch das ist für mich eine Innovation. Ein Vlog auf LinkedIn kann für mich eine Innovation sein. Wenn du der Erste bist, der die Idee hatte, hey, warum machen wir nicht 9:16 Format, 5 Minuten, und ich gebe dir einen Einblick in meinen Arbeitsalltag und setze das um und das funktioniert und die Leute sagen, da ist ein Mehrwert drin, ist es für mich eine Innovation.
Ich kann dir gerade nicht widersprechen.
Aber darauf treffe ich ganz oft, dass Leute sagen, ja, okay, das ist das nächste iPhone, das ist SpaceX, das ist Innovation, und sehen sich deswegen als nicht innovativ oder blenden für sich quasi das aus.
Was das ich schade würde, finde. Genau. Also im Umkehrschluss sind die Personen, die Ideen haben, aber sie ja nicht umsetzen, dann auch nicht innovativ. Also die könnten innovativ sein, weil sie die, aber am Ende könnten sie vielleicht auch als Träumer genannt werden. Auch könnten nicht so bösartig.
Ja? Nee, nicht bösartig, genau. Ne?
Genau. Okay, wie kommt man denn eigentlich in die Umsetzung von der Idee? Und lass uns ganz kurz auf das, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt viele Leute, die reden Ideen schlecht, also ich bin so ein Typ, also ich bin super kreativ, ich generiere sehr, sehr schnell Ideen, und so, und bin auch oft begeistert von meinen eigenen Ideen. Ich habe damit gelernt, aber jetzt damit umzugehen, um mir so ein gewisses Rahmenwerk selber, das, was ich irgendwie für mich selber entwickelt habe, um herauszufiltern, was eine gute und eine schlechte Idee davon ist. Unter anderem gehört auch für mich tatsächlich das Ausprobieren. Einfach Idee, keine Ahnung, ausprobieren. Ich habe aber auch noch andere Methoden für mich entwickelt, also persönlich für mich, wie ich dann die Spreu vom Weizen trenne, was eine gute Idee und was schlecht ist. So, jetzt rede ich aber auch gerne über meine Ideen. Und ich muss sagen, es gibt ja viele Leute, die mir die Ideenmatik reden, weil, das gab's ja noch gar nicht, und andere haben es doch auch schon, sagt ja auch schon alles. Oder auch, der hat's doch schon gemacht und bei dem hat's nicht funktioniert, warum soll's bei dir funktionieren und so,
Ja.
So, Also wie,
vielleicht schreibe ich irgendwann mal noch ein Buch, die 1000 beliebtesten Sätze, um Ideenmatik zu machen.
Ich glaube, das wird ein Spiegel-Bestseller. wirklich. Also,
das auch schon.
Also, das ist ja auch sehr kulturbezogen, ja. Also in anderen Ländern ist es ganz anders. Aber wie, also wenn du jetzt eine Idee hast und du würdest sie gerne umsetzen, aber du hast dich jetzt gerade mit jemandem getroffen, hast total euphorisch davon gesprochen und der hat dir so richtig schön einen Keil reingesetzt, ja. Und du hast jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Hm. Wie geht jetzt richtig entscheiden, ja? Machen oder nicht machen, ja, und wieder Energie nehmen? Oder wie kannst du überhaupt, ich sag mal, so über das Ganze nachdenken, damit es irgendwie objektiv wird und du eine objektive Entscheidung treffen kannst?
Okay, große Frage. Mir fallen da spontan die unterschiedlichsten Herangehensweisen und Aspekte dazu ein.
Ja.
Ich mach mal drei Aspekte auf. Der erste Aspekt ist vielleicht das Thema, wie spreche ich über Ideen? Weil ich glaube, dieser Mechanismus, aber das geht doch nicht, oder da sehe ich eine Schwierigkeit in der Umsetzung. Ich glaube, der ist völlig normal und ich glaube auch, der ist gut gemeint von den Leuten. Weil wir halt auch oft so, und vielleicht spielt da auch die Verlustaversion rein, das weiß ich jetzt nicht, müsste ich tatsächlich mal recherchieren, ob das auch von der Verlustaversion getrieben ist, dass Leute eher auf Verluste gucken. Also was könnte denn dem Pedro jetzt damit Schlimmes passieren. Und deswegen so dieses Auge für die möglichen Gefahren und Risiken höher ist.
Ja.
Also das Erste, was ich jetzt sagen würde, ich glaube, die Menschen meinen es gar nicht böse, sondern die sagen eher, Achtung, da könnte was. Also das versucht für mich mal so dieses, na, die wollen nicht meine Idee kaputt reden, sondern die versuchen mich vor einer möglichen Gefahr zu warnen. So. Ja. Jetzt kann ich das bewerten, dann ist es nicht der blöde Pedro, hat jetzt gesagt, ja, aber, sondern ich kann sagen, okay, der hat mir jetzt einen Hinweis gegeben und den nehme ich jetzt einfach mal und da mache ich jetzt eine Bewertung draus. Ist da was dran? So, vielleicht haben sie wirklich schon 1000 Leute ausprobiert und sind damit gescheitert. Jetzt wäre es natürlich selten dämlich, genau das Gleiche wieder zu probieren, ne? Also, keine Ahnung, wenn Leute 5-mal gegen die Wand gefahren sind und merken, Auto ist dann Matsch, naja, was wird da beim 6. Mal passieren? Ja. Wird auch wieder Matsch sein, ne? Also, wäre dämlich, das irgendwie genau nochmal so zu machen.
Ja.
So, ist ja schon mal ein hilfreiches Signal zu sagen, okay, was muss ich denn tun? Was ist denn die Erfahrung von diesen 1000 missglückten Versuchen vorher? Was könnte ich denn jetzt verändern, damit es beim 1001. Versuch vielleicht glückt? Ja. Glaube ich, von Edison gibt es so ein Dings. Ich habe die Glühbirne nicht, das war quasi nicht eine Idee. Wie hat er gesagt?
Ich bin tausendmal gescheitert.
Ich bin nicht tausendmal gescheitert, sondern genau, und beim 1001. Mal.
Genau. Also ein Kumpel von mir, der ist Unternehmensberater und der verwendet das sehr, sehr gerne. Der sagt immer, ich habe 1000 oder 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht.
Genau, richtig.
Genau, so, oder? Und dann eben den Entscheidenden.
Dadurch. Also das wäre quasi mein Aspekt 1, zu sagen, hey, pass mal auf, ist nichts Böses. Die weisen mich nur auf irgendwas hin.
Ja.
Dann ist es ja oft so, ja, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oder, also das sind ja oft Mutmaßungen. Also keiner kann ja die Zukunft vorhersagen. So, und das Zweite, was ich jetzt sagen würde, und da zitiere ich mal einen Poker-Coach, den wir im Podcast hatten. Und der sagt, die Information liegt oft hinter der Entscheidung. Was meint er damit? Ich muss im Poker, muss ich ab und zu halt einfach ein Geld setzen, um eine Information zu kriegen, wie ist das Blatt meiner Gegner. So, wenn ich das nicht tue, werde ich nie rausfinden, okay, hat der jetzt nur geblufft oder hat der wirklich... Und das gilt auch für das Thema Innovation. So.
Okay.
Also bewusst zu sagen, ich muss jetzt was setzen, um irgendwas rauszufinden. Na, wir können hier alle noch tagelang diskutieren. Kann das funktionieren? Kann es nicht funktionieren? Deswegen bin ich so auf die Umsetzung fixiert.
Ja.
Und du hast ja auch selbst vom Experiment gesprochen. Ich muss bewusst das Experiment machen, um diese Hypothese, es funktioniert oder funktioniert nicht, quasi zu überprüfen oder halt zu falsifizieren. So. Jetzt mache ich natürlich, um mal wieder in dem Pokerbild zu bleiben, jetzt mache ich ja nicht ein All-In. Ja. Und ich arbeite gern mit so einem Prinzip des leistbaren Verlusts. Also zu sagen, okay, was kann ich mir an Verlust leisten, wenn es halt nicht funktioniert? Wenn es einer von diesen 10.000 Wegen ist, wie es nicht funktioniert. Ja, das kann finanziell sein, also wie viel Geld probiere ich da mal drauf aus. Das kann Zeit sein, also wie viel Zeit will ich auf so ein Experiment spendieren. Ja. Ich glaube, du hast es intuitiv richtig gemacht mit deinem Vlog, wo du sagst, das ist der Zeitraum, den ich mir mal vornehme. Und nach 3 Wochen entscheide ich, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht. Und wenn es halt nichts gebracht hat, ja, dann habe ich halt, keine Ahnung, 8, 12, 15 Vlogs erstellt. Ja. Aber ich weiß halt, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Ja, ja.
Du hast jetzt schon ganz viele Daten, ne? Also zwischen die also du hast dich entschieden, das zu tun, dieses Experiment, und Informationen liegen dahinter.
Ja, genau.
Ja, das ist voll diskutieren können. Die Leute hätten sagen können, naja, also ich glaube nicht, dass das jemand interessiert. Stimmt ja nicht. Also da waren ja Sachen drin in deinen Vlogs, die Leute interessiert haben. Hast du Kommentare dazu gekriegt?
Ja, genau.
Fanden ja Leute spannend.
Ja.
So, die hättest du nie vorher gekriegt. Also das ist so dieser Punkt 2.
Ja.
Geh in die Umsetzung und überleg dir aber, was ist der leistbare Verlust, weil die Wahrscheinlichkeit bei Innovationen ist halt leider immer da, dass es halt schief geht oder dass es halt der erste Versuch nicht funktioniert und dass du halt 5, 10, 20, 50, 100 Iterationen brauchst, bis du halt mal da angekommen bist, wo du sagst, wow, jetzt hat es aber geklappt.
Ja.
Genau. Und das Dritte, was mir dazu einfällt, es gibt tatsächlich Methoden für dieses Ideen-Schärfen. Ich sage immer, so eine Idee ist am Anfang wie so ein Rohdiamant. Ja, das holst du gerade irgendwie aus der Mine raus, ist total schmutzig, verdreckt, da glänzt noch nichts. Also das hat noch nicht irgendwie, wo jemand viel, viel Geld für diesen Diamanten zahlt. So, du musst den schleifen. Und dafür gibt es tatsächlich Innovationsmethoden. Und für diese Diskussion, Ideen besser zu machen, gibt es eine, die mag ich super gerne. Die nutzt Pixar, also dieses erfolgreiche Filmstudio mit den Animationsfilmen. Und die nennen das Plussing. Also wenn die quasi, wenn da jemand quasi in die, was ist das, von den Redakteuren, also die halt quasi die Storys schreiben für solche Filme, wenn die sich mal wieder treffen und sagen, hey, ich hatte eine geile Idee, wir könnten doch mal der und der Charakter und die Story, dann ist es bei denen ja auch oft so, dass die sagen, naja, das finde ich jetzt aber noch nicht so den großen Wurf.
Ja,
so. Was aber passieren würde, ist, wenn die sagen, ja, also das funktioniert nicht, oder wir haben doch schon mal, keine Ahnung, wir haben doch schon mal so eine schwarz-gelb angemalte Biene irgendwie in Dingern und das fanden die Leute, das kam jetzt nicht so gut an.
Ja.
Sagen die, nee, das machen wir nicht. Und die nutzen dieses Plussing und es funktioniert so, dass du quasi diese Idee aufnimmst und sagst, ja, tolle Idee, Pedro, und dann schleifen die diese Idee und sagen, und ich würde quasi diese Figur im Film, ich würde dieser Figur noch die und die Eigenschaft geben, dann wird die ein bisschen lebendiger. Oder ich würde das Männchen nicht in blau malen, sondern ich würde dem, keine Ahnung, das kann eine blaue Haut haben, aber dem würde ich dann noch eine rote Jacke anziehen. Ja? Und so entwickelt sich so eine Idee weiter, ohne dass die gleich kaputt gemacht wird.
Ja? Okay.
Sprich jetzt für dein Thema Vlog.
Ja,
da sagt nicht jemand, ja, aber wen interessiert denn, ob Pedro jetzt da 5 Minuten in die Kamera reinlabert, was er am ganzen Tag so gemacht hat, dann sage ich halt, cooles Format und für mich wäre es wertvoller, wenn es nicht 10 Minuten sind, sondern 3 Minuten.
Ja.
Genau. Und der Nächste sagt dann vielleicht, na, und so schleifst du dann quasi so eine Idee. Also das ist eine Methode, um quasi eine Idee besser zu machen. Gibt noch, keine Ahnung, gibt hunderte von Methoden, wie ich quasi Ideen weiterentwickeln kann und wie ich die schleifen kann.
Ja, finde ich super, weil es wird der kreative Flow gefördert und ansonsten, wenn man, was viele ja sagen, ja, aber, ja, es gibt ja auch ein Buch, ja, aber heißt es sogar, und da drin steht, alles, was vor dem Aber steht,
ist Bullshit,
ist Bullshit, ja, genau, ja, erst da, genau, weil viele sagen, ach, das ist ja ganz toll, aber, aber eigentlich ist das voll scheiße.
Genau.
Genau, ja. So, und durch dieses Aber wird der kreative Workflow einfach oder der Flow überhaupt gestört. Finde ich super geil. Bei Content Creation, jetzt kommt noch eine Besonderheit, das kennst du ja wahrscheinlich auch selber. Jemand hat eine Idee und sagt, ich werde jetzt nachhaltiger Mode-Influencer. Ja, mhm. So. Dann sagt aber einer, naja, es gibt ja schon 3000. Kann man vielleicht schon Geld verdienen, aber warum du? Und vielleicht sogar, ja, du schon gar nicht, ja, so. Wie würdest du das umdrehen? Und so, dass es, dass sich die Person ausprobiert. Auch mit dem Hintergrund, vielleicht jetzt so von mir eine Info, also ich habe die Erfahrung gemacht, Ideen muss man in sozialen Medien ausprobieren. Es funktionieren Ideen, die schon tausendmal durchgekaut sind, wegen der Person, wegen ihrer Art.
Ja.
Ja. So. Aber das wissen die Leute ja nicht. So. Wie würdest du dann damit umgehen, wenn jemand so kommt, ja, und sagt, gibt's doch schon oder wie auch immer?
Ja. Also zwei Dinge dazu. Ich würde mir mal anschauen, was treibt diese Person an, Mode-Influencer zu werden. Also das wäre für mich mal. Also da gilt's für mich erstmal nachzuforschen. Mhm. Ist es eine bestimmte Expertise? Und dann würde ich drauf gucken, okay, hat diese Person eine bestimmte Expertise, die diese anderen 3000 nicht haben? Ja, diese anderen 3000, die sind vielleicht Mode-Influencer für, keine Ahnung, T-Shirts, Hosen, sonst irgendwas. Und diese Person ist vielleicht, hat eine Expertise für Schmuck. Oder die kennt sich mit dem Aspekt der Herstellung aus. Yeah. Ja, die anderen sprechen vielleicht drüber, keine Ahnung, aus welchem Material, und diese Person kennt sich damit aus, wo, unter welchen Bedingungen wird es gefertigt. Mhm. Ja, und auf deren Kanal wird eben nicht die Mode vorgestellt, sondern ein Behind the Scenes.
Ja, ja.
Und dann habe ich eine Differenzierung zum Beispiel, ne, weil das jemand ist, der zeigt, was passiert in Behind the Scenes von so einer nachhaltigen Mode. Ne? Also das könnte quasi ein Aspekt sein, den man sich mal anschauen muss. Gibt es da irgendwie eine besondere Expertise, die andere nicht haben? Muss aber nicht nur Expertise sein, das kann auch eine andere Art der Darstellung sein.
Ja.
Ja. Die anderen Mode-Influencer, die bedienen vielleicht die Zielgruppe, keine Ahnung, 15 bis 25. Und die sind super hip und die haben ein junges Format. Und diese Person sagt, naja, keine Ahnung, ich habe eine Art, ich bin vielleicht nicht so schrill und nicht so bunt und nicht so hip. Ich bin eher so die ruhige, introvertierte Person, aber das ist genau die richtige Art für die Zielgruppe der 55- bis 60-Jährigen, die Interesse an nachhaltiger Mode haben. Ja, also muss jetzt nicht eine Expertise sein, aber kann eine Art der Präsentation oder eine Art der Content-Kreierung sein. Ne? Also das könnte was sein, was ich mir anschaue.
Ja.
Wie differenziere ich mich von den
anderen? Also die Idee nochmal schleifen, genau. Ja,
genau, also das ist eher so von mir raus, also welche Mittel habe ich, was kann ich besonders gut?
Ja.
Und dann einfach nochmal dagegen halten, das können die anderen vielleicht nicht so gut. Ne? Habe ich eine Expertise? Habe ich eine Art? Habe ich irgendwie eine gewisse Gabe? Habe ich einen gewissen Stil, den Content zu machen?
Ja.
Ne? Und jetzt bin ich wieder bei meinem vorherigen Punkt, das ist ja immer noch eine Hypothese. Also meine Hypothese ist, keine Ahnung, 55- bis 60-Jährige interessieren sich für nachhaltige Mode. Das weiß ich ja unter Umständen noch gar nicht. Klar kann ich mir jetzt Marktforschungsberichte und so irgendwie kaufen und runterladen und gucken, stimmt das? Oder ich probiere es halt einfach aus. Ne? Ich zitiere wieder den Poker-Coach, die Information liegt nach der Entscheidung. Mach ich halt mal. Keine Ahnung, targete ich vielleicht in diese Zielgruppe, schmeiß mal ein bisschen Geld drauf und lass das als Anzeige in diese spezifische Zielgruppe ausspielen. Ja. Ich dann merke, okay, ja, das kommt gut an. Es gibt Leute, die mit denen resoniert, dann kann ich quasi einen Haken hinter meine Hypothese machen und sagen, ja, offensichtlich gibt's Leute, die das interessiert. Das ist so die aus meinen Mitteln heraus gedachte.
Ja.
Dann kann ich es aber auch noch umdrehen und kann quasi aus der Zielgruppe rausdenken und könnte jetzt sagen, okay, gibt es denn ein Problem in dieser Zielgruppe, was die anderen noch nicht gelöst haben?
Mhm.
Also was fehlt denen quasi, die diese ganzen anderen Kanäle, diesen ganzen anderen Kanälen folgen, die diese ganzen anderen Influencer nicht bedienen? Ich könnte zum Beispiel gucken aus meinem Freundeskreis, Netzwerk, sonst irgendwas. Wer folgt denn diesen anderen? Und ich mache mit denen ein Interview und hör da einfach mal ganz genau zu und versuch darüber herauszufinden, gibt es denn irgendwas, was denen da fehlt? Haben die Wünsche? Ne? Sagen die, ich würde mir wünschen, dass die mal Format sowieso, sowieso und sowieso machen. Yeah. Oder die Information kriege ich da gar nicht. Oder, yeah, keine Ahnung, mir fehlt da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Yeah. So, und dann kann ich mir jetzt überlegen, okay, mir fehlt da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, ist ein Pain von quasi Leuten, die denen folgen. Und wie kann ich jetzt quasi für diesen Schmerz, Glaubwürdigkeit, was könnte mein Angebot anders machen, um quasi dieses Bedürfnis, Glaubwürdigkeit, zu bedienen? Und dann darüber Ideen zu entwickeln, ne? Und dann kommst, yeah, du vielleicht wieder drauf und sagst, naja, Glaubwürdigkeit ist vielleicht so ein Behind the Scenes.
Ja. Yeah.
Ich zeige wirklich, wie sehen da die Produktionsverhältnisse aus, ne? Ich reise, yeah, da mal hin zu diesem nachhaltigen Modehersteller und versuche da mal vor Ort irgendwie ein kurzes Video zu drehen. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, aber das wäre quasi die Herangehensweise.
Ja. Du hast gerade ein saugutes Rezept für allen gegeben, die gerade bei der Contentplanung sind und bei der Positionierung als Content Creator. Ja, also kann man alles so genau umsetzen, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast. Jetzt
genau. Also das Tool hat, ja? Tool ja? Vielleicht noch ganz kurz, um das anzuschließen. Ja? Es gibt ein Tool, hat einen Namen, ist das sogenannte Value Proposition Canvas. Können, mhm, wir vielleicht mal verlinken in den, ja, in den Show Notes. Und das Tool nutze ich super gerne. Hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Kundenseite. Wirklich mal anschauen.
Ja.
Meine Zielgruppe, was machen die? Ja? Was sind so die Tätigkeiten von der Zielgruppe? Was sind die Pains? Ja. Was sind vielleicht auch so die Wünsche von denen? Und auf der linken Seite ist tatsächlich das Produkt, die Dienstleistung. Ne? Und das kannst du ja auch so Content geil. Genauso.
Ja, genau. Ja, also kommt ja auch aus der Ideengenerie, aus dem BWL irgendwo auch, ja. Und ja. Kann man aber sehr gut für die Contentplanung, Differenzierung, Kanaldifferenzierung jetzt nutzen. Ja. Weil am Ende ist ja der Kanal ja, kann ja auch als ein Produkt gesehen werden. Ja. Und was du den Leuten auch irgendwie gibst, damit sie irgendwie was mitnehmen dann für sich, ja. Also die kaufen dann mit einem Follow und ja, kommentieren dann mit dir.
So schaut's aus.
Wenn wir das Ganze jetzt haben wir sehr viel über Innovation und Entscheidungen getroffen, ja? So, ja. Wenn wir das auf dich übertragen, du machst dich jetzt gerade selbstständig, du verlässt jetzt oder hast dich ja schon entschieden, dein Job, ich denke mal, einen ernsthaften, einigermaßen gut bezahlten Job bei einem großen Autohersteller zu kündigen, Autozulieferer, kein Hersteller, Autozulieferer, mhm, genau, zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Du gehst in einen Bereich, der ähnlich erkämpft ist wie Content Creation, ja, so, also du gehst in die Beratungsbranche, da gibt's ja tausende Berater, ja. Wie hast du für Innovation gesorgt und welche Entscheidungen hast du für dich dabei getroffen und wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen?
Also ich muss sagen, diese Entscheidung ist mir tatsächlich jetzt nicht mehr schwer gefallen. Was man vielleicht dazu wissen, was man dazu wissen muss, ich bin ja heute schon nebenberuflich selbstständig. Also ich habe ja schon viele Experimente gemacht,
ja,
um quasi Daten, die hinter der Entscheidung liegen, zu kriegen. Also ich habe ja heute schon konkrete Angebote, wo Kunden dafür bezahlt haben, zum Beispiel mit meinen Innovationsmethoden ein Produkt weiterzuentwickeln. Ich habe heute schon Formate gehabt, wo es darum ging, Nachhaltigkeit in der Lieferkette, wo Leute in einen Vortrag von mir gegangen sind und wo Leute vielleicht auch einen Vortrag gekauft haben. Ich habe schon Content kreiert im Sinne von, ich habe einen Artikel über Innovationsmethoden geschrieben, wo mir ein Magazin Geld dafür gezahlt hat. Also ich habe schon Indikatoren, wo ich sage, okay, da gibt's Leute, die für meine Expertise Geld bezahlen. So, und dadurch fällt ja dieser Sprung nicht mehr ganz so schwer, wie wenn ich sage, ich kündige jetzt einfach mal und dann schaue ich mal, ob das, was ich kann, was bringt.
Ja,
so.
Ja.
Jetzt passiert aber das, was du vorher sagst. Ich darf halt nicht in diese Status Quo-Falle rein, weil, keine Ahnung, in 2 Jahren interessiert vielleicht keine Sau mehr Entscheidungen, weil es dann schon alle wissen.
Ja.
Geil wär's, glaube ich zwar noch nicht dran, aber.
Also dafür.
Ja, aber, oder vielleicht gibt's halt auch 100 Content Creator, die sagen, Entscheidung, geiles Thema. ja, mache ich jetzt auch. Das kann passieren, und dadurch ist ein Tobias halt nicht mehr so interessant. Und vielleicht machen die es auch besser. So, und da muss ich halt sagen, ich muss halt immer experimentieren und innovieren, ja. Mhm. Also, wenn wir jetzt mal auf so meine Content, ich hätte mich ja nie als Content Creator gesehen. Das ist ja eigentlich, du hast mir überhaupt klar gemacht, dass ich überhaupt ein Content Creator bin. Also, ich würde mich, hätte mich weder vorher als Content Creator benannt, noch geschweige denn als Influencer. Ja. Ja, also, da habe ich was ganz anderes vor dem geistigen Auge, aber vielleicht bin ich sogar
schon, ja,
Influencer für das Thema Entscheidungen, ne?
Na, absolut. Also Buchautor, dann Podcast, auf LinkedIn hast du ja auch deine Kolumne. Du kommentierst fleißig und beteiligst dich an, ich würde sagen, das macht ein Influencer, ein Content Creator auf
genau,
sozialen Medien.
Genau, aber ja? Ich habe mich nie in diese, ich habe quasi mir nie dieses Label gegeben.
Ja, ja.
Und da musste ich ja auch experimentieren und mich weiterentwickeln. Ja, also ich habe am Anfang erzählt, ich hatte nie den Plan, einen Podcast zu machen, und ich fand es furchtbar und habe auch so ein bisschen Aufwand gescheut. Naja, gut, aber irgendwann kam halt mal das Experiment, habe ich gemacht. Mhm. Ich habe jetzt mich vor, keine Ahnung, ein paar Wochen habe ich mich zum ersten Mal auf TikTok angemeldet, studiere nebenher, und es war eine Semesteraufgabe, eine Präsentation über ein soziales Medium zu machen. Ja, ich habe mich zuerst für LinkedIn gemeldet, weil ich mir gedacht habe, easy peasy, das ist null Aufwand für mich, da kenne ich mich aus. Haben sich halt dummerweise zwei für LinkedIn gemeldet, und die Dozentin hat gemeint, naja, wir hätten da noch TikTok, das wollte keiner machen, hat nicht jemand Lust, und keine Ahnung, aus irgendeiner Laune heraus habe ich gesagt, ja komm, was soll's, dann nehme ich jetzt halt TikTok.
Ja.
So, und ich habe da, ich sehe das nach wie vor kritisch, also die Plattform TikTok, aber ich habe auch Gefallen dran gefunden an diesem Format 9:16 Video, extrem kurz, und ich habe Content Creator darauf jetzt quasi, ja, kennengelernt, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber gesehen, wo ich sage, Hut ab vor deren Leistung, zum Beispiel irgendwelche wissenschaftliche Themen oder, keine Ahnung, Business-Themen in 60 Sekunden quasi so geil zusammenzufassen, also so kurz zusammenzufassen und auch so unterhaltsam aufzubereiten, dass jeder sagt, boah, voll geil, das macht ja Spaß. Das ist eben nicht die trockene, der trockene 5-Minuten-Artikel, den ich mir durchlesen muss, sondern das ist, keine Ahnung, 60 Sekunden extrem unterhaltsam, extrem geil mit so ein bisschen Humor, und wo ich sage, ja, keine Ahnung, vielleicht probiere ich sowas auch mal aus.
Versuch
Entscheidungswissen in 60 Sekunden super kurz, unterhaltsam, mit so ein bisschen Augenzwinkern vielleicht.
Ja.
Also ich versuche mich auch in die Richtung quasi weiterzuentwickeln, und deswegen ist mir da auch nicht bange irgendwie vor so einer Selbstständigkeit, weil keine Ahnung.
Du hast
Probleme
aber trotzdem,
auf der Welt gibt es immer, die man lösen kann.
Du hast aber trotzdem, ich sag mal, einen anderen, du bist in einer anderen Lebensphase im Vergleich jetzt, ich sag mal, zu Jugendlichen, die, oder junge Menschen in jungen Jahren, die sich einfach versuchen als Content Creator. Und ich bemerke, dass ja doch viele auch jetzt in den 30ern, 40ern, ja, den Weg ins Content Creation gehen und da Hoffnungen haben, dass sie eben hauptberuflich ihre Leidenschaft betreiben können. Jetzt bist du ja in der Phase, du hast Familie natürlich und so, und jetzt begibst du dich ja trotzdem in Unsicherheit. Du hast schon gesagt, du hast schon viel getestet, ja, aber der Schritt ist ja doch ein großer. Du hast gesagt, der fällt jetzt nicht mehr so schwer, fällt er dir nicht mehr so schwer, weil du eben schon das Prozedere durchgespielt hast, oder auch wegen anderen Gründen, weil du irgendwie zum gewissen Teil ausgesorgt hast, oder wie auch immer?
Naja, also zwei Aspekte dazu. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun mit dem Entscheidungs-Know-how, was ich habe. Also, zum einen, dadurch, dass ich schon gewisse Sachen getestet habe, ist jetzt nicht mehr der Sprung vom 10-Meter-Turm im Schwimmbad, sondern keine Ahnung, ist vielleicht noch der Dreier oder der Einser.
Ja.
Also, die Höhe ist nicht mehr so hoch.
Ja.
Und ich glaube, was aber bei mir extrem stark reinspielt, sind zwei Sachen. Das eine ist dieser leistbare Verlust. Also, ich habe mir bewusst überlegt, okay, wie lange kann ich das machen und kann trotzdem einigermaßen gutes Leben führen, ohne große Einschränkungen.
Ja.
Ja, und selbst wenn, ich habe auch mir überlegt, wie lange könnte ich das machen, wenn ich meinen, keine Ahnung, Lebensstandard ein bisschen verändere.
Ja.
Keine Ahnung, der Urlaub ist vielleicht nicht mehr ganz so lange oder das Ziel ist nicht mehr so weit weg, und habe für mich gesehen, naja, okay, das wird jetzt auch nicht weiter schlimm. Also diese leistbare Verlustbetrachtung.
Ja.
Und zum anderen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich ist diese Entscheidung ja eine Typ-2-Entscheidung. Da ist ja eine Drehtür drin. Also wenn ich in dieses Becken der Selbstständigkeit reinspringe und merke, das Wasser ist aber scheiß kalt und da sind schon 1000 Leute in dem Becken und ich habe keinen Meter, wo ich da schwimmen kann, naja, komm, dann schwimme ich halt zum Becken ran und gehe wieder raus.
Ja.
Also dann suche ich mir halt wieder irgendwo eine Festanstellung irgendwo. Also wird es wieder der gleiche Job, den ich heute habe?
Ja.
Wahrscheinlich nicht. Muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Abstrich machen. Aber hey, so what? Also ganz ehrlich, jede Woche lese ich irgendwas über Fachkräftemangel. Ich komme schon wieder unter.
Ja,
und wenn ich, gehe ich halt in die Gastronomie und gehe Bier zapfen. Also da brauchen sie auf jeden Fall Leute. geh mal durch Bamberg und guck mal, wie viele.
Unglaublich, wie viele Brauereien zugemacht haben wegen Fachkräftemangel oder Bäckereien oder wer auch immer, ja. Ja, da hast du recht, ja.
So, also, habe ich dann noch den Lebensstandard, den ich vorher hatte? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber so what? Also ganz ehrlich, ich kann immer noch ein glückliches Leben führen. Also das ist so ein bisschen die Philosophie, ne? Also es gibt eine Drehtür zurück, also vielleicht nicht exakt da zurück, wo ich herkomme, aber zumindest mal dahin, wo trotzdem angenehmer. Und wenn mir die dann nicht gefällt, dann nehme ich halt die nächste Drehtür irgendwo hin.
Ja, ja. Was würdest du den Leuten empfehlen, die den Satz hören, der oder die wird ja schon sehen, was er davon hat. So, die Missgünstigen, weißt du, so die einen, die wollen recht haben, dass man scheitert.
Ja, keine Ahnung. Also mich greift der nicht so sehr an, der Satz.
Ja.
Ich habe den jetzt auch in meinem Zusammenhang lustigerweise noch nie gehört. Also ich sehe immer Bewunderung von Leuten, die sagen, ich würde es mich nicht trauen oder ich bewundere deine Leichtigkeit, mit der du diese Entscheidung triffst, wo ich mir denke, ach, wie schade ist es, dass Menschen eben nicht diese Leichtigkeit in Entscheidungen reinlegen können. Also ich wünschte mehr, würden da so ein bisschen selbstbewusster und selbstbestimmter durchgehen. Deswegen tue ich mich schwer jetzt mit diesem Satz, der wird schon sehen, was er davon hat.
Ja.
Ja. Ja, also, und ich würde sagen, ist richtig. Ich werde sehen, was ich davon habe. Also,
genau.
Vielleicht habe ich davon was ganz Geiles und wenn ich halt nichts Geiles, dann habe ich was gelernt und da bin ich wieder bei dem Motto, das war halt dann einer von den 10.000 Herangehensweisen, die halt nicht funktionieren, aber dann probiere ich halt nochmal 2, 3, 4, 5, 6 aus. Genau.
Ja, sehr geil. Außerdem hat man auch gemerkt, dass der Gegenüber auch kein spaßiger Genosse ist.
Ja, genau. Also
Genossin.
Ja.
Also, Tobias, vielen lieben Dank für diesen ganz tollen Podcast. Zum Schluss vielleicht noch 3 Fragen. Findest du, die Influencer-Branche ist innovativ?
Ja. Finde ich innovativ und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor der Influencer-Branche.
Warum?
Also, weil ich schon sehe, was an Arbeit dahinter steckt. Also ich glaube, so das landläufige Stereotyp der Influencer-Branche ist, ja, da gibt es ja Leute, die blasen dann auf Social Media so ein bisschen Content raus, ne, liegen irgendwie in Dubai am Strand und verdienen sich irgendwie fett die Kohle.
Ja.
Und ich sehe halt, das ist ein falsches Bild davon. Also vielleicht gibt's das, vielleicht gibt's eine Handvoll Glückliche, bei denen das wirklich so ist. Mhm. Ich glaub's aber nicht, weil ich sag, dieses Produkt, also nehmen wir jetzt mal TikTok, 60 Sekunden Video.
Mhm.
Also das sind ja nicht 60 Sekunden, sondern da steckt ja viel, viel Arbeit drin.
Mhm.
Das sieht ja auch keiner, die 1000 Experimente, die man gemacht hat vorher, wo man gesehen hat, okay, so und so funktioniert es nicht. Ja, vielleicht wirst du irgendwann mal der Vlog-Experte auf LinkedIn. Das sieht doch auch keiner, dass du 3 Wochen irgendwie ausprobiert hast und Videos hast, wo du sagst, ja, okay, so hat es jetzt, ganz so hat es jetzt noch nicht funktioniert.
Mhm.
Also diese Mühe und diesen Aufwand sieht halt keiner. Deswegen sage ich, ja, die ist innovativ, die Branche. Es gibt Leute, die probieren was aus. Und ich habe da einen riesen Respekt davor, vor der Arbeit, die dahinter steckt.
Ja. Es ist weil du das gesagt hast mit hier nicht viel machen und so. Anscheinend gibt es tatsächlich ein paar Fälle, ja. Also haben mir Influencer Manager immer wieder bestätigt, ja. Also manche Kanäle laufen sozusagen vom selbst oder das Format ist so einfach, weil irgendeiner einfach so das Format so entwickelt hat, dass er das Handy vor der Nase macht, One Take und raus und fertig, ja. So, aber
Aber das machst du doch auch
tatsächlich,
nicht mit dem ersten Mal, oder? Also da gibt's ja auch,
nee,
die
nee.
haben ja auch irgendwann mal
Also
angefangen.
ich, genau. Aber es ist, also Influencer sein, Content Creator sein und davon leben, das ist ein Hustler-Job, ohne Scheiß. Also
Ne?
ich bin also unglaublich beeindruckt von den Leuten, die jeden Tag was posten oder regelmäßig in der Woche, sag mal, muss nicht jeden Tag sein, ja, und das über mehrere Jahre. Und ich kenne einige davon, die verdienen auch nicht ihren Lebensunterhalt davon und machen es trotzdem weiter, weil es denen Spaß macht irgendwie. Ich denke, bei jedem ist irgendwo die Hoffnung, dass mal das Ganze durch die Decke geht und davon leben kann, ja. Aber es ist ein Hustler-Job, das unterschätzen alle, ja. So, die sehen halt die schönen Bilder, weil, ne, die werden generiert.
Ja.
Aber hinter der Kulisse, wie du sagst, hinter einem 60-Sekunden-Clip stecken mal 6 Stunden, manchmal vielleicht sogar noch viel, viel mehr, die man
Ja.
nicht sieht, ja. Ja, aber also bei dir geht's jetzt weiter, vielleicht so, wie geht's bei dir weiter? Du machst dich selbstständig ab nächsten Jahr. Wirst du weiter Content Creation betreiben, vielleicht noch viel, viel mehr?
Auf jeden Fall wird sich die ändern, mit Sicherheit. Also die sozialen Medien stehen nicht still. Was ich tatsächlich ausprobieren möchte, ist quasi dieses, also Videoformat. Das passt auch so ein bisschen zu meiner Reise, ne? Ich habe angefangen mit einem Blog, das war quasi nur Text mit so ein bisschen Bild. Dann kam irgendwann mal LinkedIn, wo du quasi Bild-Text Kombi hast, dann kam irgendwann so dieses Audio-Podcast dazu und jetzt bin ich irgendwie mal beim Video angelangt. Also ich überlege mir schon, wie kann ich meine Themen, mein Know-how zum Thema Innovation, Entscheidungen, wie kann ich das quasi noch mehr snackable zu machen, ne? Aufmerksamkeitsspannen werden weniger. Wie kriege ich sowas in so ein 60-Sekunden-Video rein, um Menschen einfach zu zeigen, hey, was ist ein Maximizer, was ist ein Satisfizer? Ne? Also. Und ich glaube schon, dass man das sehr unterhaltsam darstellen kann. Also das ist schon was ich ausprobieren will. Sehe ich mich als Hauptverdienst-Influencer, der seinen kompletten Lebensunterhalt davon bestreitet? Nee, also ganz ehrlich, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber who knows, vielleicht entwickelt sich es auch irgendwann mal dahin. Mag ich nicht ausschließen. Aber planen tue ich es nicht.
Letzte Worte für die Influencer-Community.
Boah. Zwei Sachen. Innovation, Idee plus Umsetzung. Und die Idee kann noch so klein sein. Also ich glaube, das darf gerne jeder beherzigen. Traut euch, Ideen zu haben. Schaut auf die kleinen Dinge im Leben, ich sag nochmal das Beispiel mit den Lifehacks, ne? Das sind so ganz banale Dinge. Und hinterher haust du dir an den Kopf und sagst, ja, klar, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist irgendwie kleine Idee, große Wirkung. Und dann Umsetzung. Und ich glaube, ich habe paar Handwerkszeuge heute vorgestellt mit leistbarer Verlust und Typ-2-Entscheidung, wo ich sage, ey, traut euch da mal zu experimentieren. Und wenn es halt beim ersten Mal nicht klappt, es gibt berühmte Erfinder, das waren vielleicht auch die Content Creators der damaligen Zeit. Da hat es halt auch mal tausend gescheiterte Versuche gebraucht, bis der 1001. geklappt hat. Warum soll es nicht bei Content Creation auch so sein?
Saugeile erste Wort, letzte Wort, erste Wort, letzte Worte. Tobias, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben super ausführlich über das Thema
Ja, ich schaue gerade
gesprochen.
oben auf die Uhr im Riverside und bin erstaunt, was an Zeit vergangen ist. Mir ist es wie eine
Also
halbe Stunde irgendwie vorgekommen.
mir auch, ja. Saugeil im Flow gewesen. Also toi 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 für deine Selbstständigkeit. Wir bleiben in Kontakt und freue
Auf
mich
jeden Fall.
natürlich auf LinkedIn mit dir weiter zu szenieren, aber auch privat. Wir sind ja beide aus Bamberg. Also alles
Das
Gute
machen wir.
und
Danke, danke.
Und liebe Zuschauerinnen, Podcast abonnieren und 5 Sterne bewerten. Also, Tobias, ciao, ciao, liebe Zuschauer, ciao.
Ciao.